Es ist der vierte Dienstag im Monat und wie ihr wisst, ist das Zeit für das Penta-Radio. Wer die Sendung davor schon gehört hat, der hat schon heute oder heute sonst Nachrichten verfolgt hat. Da ging es immer um so Dinge wie irgendwelche Urheberrechtsnovellen. Und weil das jetzt endlich mal vorbei ist, wollen wir jetzt auch darüber sprechen, heute im Thema. Aber davor, wer ist denn hier überhaupt alles da?
Neben einer Person, die nicht weiter genannt werden möchte bis jetzt, ist hier der Honky und
der Stefan. Hallo.
Und ich, der Simon. Genau.
Bevor wir aber uns zu unserer Thematik kommen, schlage ich vor, gehen wir über in die regulären News, die wir aus Gründen der großen Thematik heute etwas kürzer halten werden.
Na, mal gucken.
Oh, ja, wahrscheinlich. Geben wir uns beste Mühe.
Das ist ja das Problem, wir senden nur einmal im Monat, das heißt, es sammelt sich immer jede Menge an. Zum Beispiel gab es jetzt ein Update für Putty. Wer das nicht kennt, das ist ein SSH-Client. Und wer SSH nicht kennt, das ist ein Protokoll, mit dem man sich auf Servern einloggen kann. Wenn man jetzt nicht gerade wirklich davor sitzt am Bildschirm, kann man sich mit SSH, mit Secure Shell, wie es ausgesprochen heißt, sicher darauf verbinden. Und Putty ist ein Programm, was dieses SSH macht, für Windows in dem Fall. Und da gab es jetzt eine neue Version, in der jede Menge Sicherheitslücken gefunden und auch geschlossen wurden. Und das ist eigentlich eine positive Nachricht, denn natürlich Sicherheitslücken sind immer kacke, aber jetzt sind sie gefunden und wer jetzt Putty verwendet, sollte die auch definitiv sich die neue Version holen. Und was ich daran auch positiv finde, ist, dass das durch eine EU-finanzierte Bug Bounty gefunden wurde. Also die EU hat gesagt, für jede Sicherheitslücke gibt es eine bestimmte Menge Geld, damit Leute, die daran Interesse haben, sich das mal angucken und dann die gefundenen Sicherheitslücken auch melden, anstatt sie irgendwie an die NSA oder so zu verkaufen.
Putty benutzen eigentlich alle Windows-Benutzer und wenn sie sich auf Linux-Maschinen verbinden wollen, der Secure Shell Client ist da. Das Stichwort, wer da mal suchen möchte.
Genau.
Von einer guten Nachricht zu einem weiteren Thema, Datenreichtum bei Facebook. Wo hat Facebook denn Datenreichtum? Wer kann mir das erklären?
Das war bei den Passwörtern. Eigentlich würde man denken, Facebook ist so eine große Firma und die haben auch ein paar kompetente Leute da durchaus sitzen. Die würden eigentlich wissen, wie man Passwörter sicher abspeichert, beziehungsweise dass man Passwörter eben gar nicht abspeichert, sondern sie hasht. Was ganz einfach gesagt heißt, dass man nicht das Passwort selber speichert, sondern quasi eine verwürfelte Variante davon, aus der man nicht ohne weiteres auf das Passwort zurückschließen kann, außer wenn halt der Nutzer ankommt und gibt das Passwort ein, mit dem er sich jetzt anmelden möchte, dann kann man überprüfen, dass das mit diesem Hash zusammenpasst. Das ist normalerweise, wie man Passwörter abspeichert, damit eben ein Krimineller, der sich da in den Server einhackt, nicht da die ganzen Passwörter raustragen kann. Es wurde aber festgestellt, eher so durch Zufall, dass die Passwörter leider auch mitgeloggt wurden.
Was heißt mitgeloggt?
Mit Loggen, also Log wie Logbuch, was man ja von der Schifffahrt sonst kennt oder vielleicht von Star Trek, wo der Captain in sein Logbuch reinspricht, heißt halt einfach, dass man mitschreibt, was für Aktionen passieren im System. Also zum Beispiel, wenn jetzt der Nutzer sich anmeldet, würde man zum Beispiel wegschreiben, der Nutzer hat sich angemeldet oder irgendwas anderes, was für einen interessant ist, damit man dann, wenn irgendwelche Probleme später auftreten, nachvollziehen kann, was da jetzt genau passiert ist, um vielleicht den Fehler zu finden. Und wenn man zum Beispiel so eine Anmeldung eines Nutzers mitloggt, dann muss man eben aufpassen, dass man nicht aus Versehen das Passwort mit aufschreibt in dieses Log. Und das ist wohl bei Facebook passiert. Ich kann auch aus meiner privaten Erfahrung berichten, dass das durchaus eine Sache ist, die passiert.
Warum macht man das als Entwickler? Also damit man sieht, dass das auch korrekt übertragen wurde und das ist meistens so in frühen Phasen der Programmierung, dass man sowas eventuell noch vertreten kann.
Ja, es ist nicht unbedingt, dass du jetzt explizit sagst, ich will jetzt ein Passwort mitloggen, sondern du loggst halt einfach irgendeine größere Datenstruktur, wo das Passwort dann mit drinne steckt irgendwo. Und dann ist halt der normale Prozess, dass man das dann halt das Passwort vorher sucht und durch so ein quasi schwärzt, also halt durch irgendeinen anderen
Sternchen
Text
ersetzt oder sowas.
Sternchen oder redacted oder sowas. Und das wurde da anscheinend vergessen. Und als sie dann mal angefangen haben, als sie das eben halt gefunden haben, dass bei dem Facebook Lite war das, glaube ich, dass da die Passwörter der Logins mitgeloggt wurden, hat man dann mal geguckt, was sonst noch so ist und hat es dann in Facebook, dem Hauptprodukt und in Instagram auch noch solche dementsprechenden Lücken gefunden, beziehungsweise dementsprechende Logging-Fehler.
Das heißt, jeder, der bei Facebook ist, sollte eigentlich darüber informiert worden sein, dass sein Passwort im Klartext gespeichert ist. Sicherheitshalber ist es aber trotzdem zu empfehlen, dass man sein Passwort in regelmäßigen Abständen ändert. Und jetzt wäre wieder ein guter Zeitpunkt dazu, das zu tun. Für jeden da draußen.
Und wenn euch das zu nervig ist?
Immer diese Panik. Es hatten doch nur 20.000 Facebook-Angestellte Zugriff auf euer Passwort.
Oh je. Macht bitte nicht nur eine 1 oder ein Ausrufezeichen dahinter, sondern wechselt es. Am besten zu was Langem, was man nicht so leicht erraten kann.
Es genau, muss jetzt nicht wenn das zu so nervig ist, sich die ganzen Passwörter zu merken, nehmt euch einen Passwortmanager, zum Beispiel KeePassXC oder auch Bitwarden ist zum Beispiel auch empfehlenswert. Da kann man sich die Serverkomponente dafür auch selber betreiben, wenn man das nicht bei der Cloud bei Bitwarden ablegen möchte. Da gibt es gute Optionen.
Genau.
Dann von hatten wir das Daten, genaue Gegenteil
genau.
von Datenreichtum, nämlich Datenarmut, und zwar bei MySpace. MySpace hat auf die harte Tour gelernt, dass man immer schön Backups machen muss. Die haben nämlich alle Musikdateien verloren, die Kunden bzw. Nutzer vor 2016 hochgeladen haben. Also ungefähr 13 Jahre Geschichte.
MySpace ist das, was die alten Leute vor Facebook benutzt haben, um sich gegenseitig ihren Musikgeschmack zu zeigen. Und da konnte man da Audiodateien hochladen vor langer Zeit. Wie das alt muss so, man sein, um sich davor daran noch zu erinnern?
Naja, so bis 2010 war das, glaube ich, so in aktiver Verwendung. Das war
10 Jahre.
In dem Sinne vielleicht eher so ein, also ja, MySpace war ein Vorläufer von Facebook gewissermaßen. Also jetzt nicht Vorläufer im Sinne von gehört zu sehen Firma, sondern war halt davor populär. Aber es war auch, nachdem Facebook schon berühmt wurde und viele Nutzer hatte, war es noch relativ beliebt bei Bands und sowas, die dann später zu Bandcamp oder Soundcloud gegangen sind. Und deswegen gibt es da schon einen relativ langen Musikkatalog, der da jetzt in den digitalen Orkus gewandert ist.
Wissen wir, ob das Internetarchiv da ein bisschen was archiviert hat? Oder waren das zu große Datenmengen? Weil das ist ja schon ein Stück Menschheitsgeschichte, ne, die da jetzt verloren gegangen ist, weil irgendjemand die Backups nicht richtig gemacht hat. Deswegen, Leute, macht eure Backups.
Genau, kein Backup, kein Mitleid.
So hart, wie es ist.
Oder wie ich auch mal sage, niemand will Backup, aber jeder will Restore.
Ja, so sieht's aus.
So. Dann gehen wir mal aus dem Bereich Technik raus und kommen zur Netzpolitik. Der Bundesrat möchte gerne das Darknet verbieten.
Oh nein, das Darknet ist doch aber ein Ort der Güte und des fröhlichen Zusammenlebens, oder?
Ja gut, das kann ich jetzt persönlich nicht einschätzen. Ich habe jetzt die letzten Tage nicht mehr reingeguckt in dieses Darknet. Und,
also mein Laptop ist gerade im Darknet.
Oh, Zugriff, Ebene 2, wir haben ihn.
Also wenn Simon jetzt irgendwann nicht mehr zu hören ist, dann wisst ihr, was passiert ist, dann ist hier das BKA reinmarschiert.
Nee, aber mal Spaß beiseite, was ist das Darknet für jemanden, der gar keine Ahnung hat?
Also im Prinzip, Darknet heißt alle Dienste, die man eigentlich nicht ohne weiteres bei Google finden kann, die eben nicht einfach so auffindbar sind, die man irgendwo eine URL in die Adressleiste eingibt, sondern die bestimmte Methoden erfordern, um dahin zu kommen.
Wobei das Darknet nicht nur aus Diensten besteht, sondern auch das anonyme Surfen im Internet erlaubt. Das heißt, für Journalisten, für Minderheiten, für Menschen, die etwas nicht ihre Regierung mitteilen wollen oder anderen Menschen dabei helfen wollen, ihre Regierung etwas nicht mitzuteilen, sind dort im Darknet anzufinden. Das heißt, man unterstützt auch in Deutschland aktiv alle Unterdrückten der weltweit damit, dass man das Darknet benutzt, indem man halt das Tor-Netzwerk öffnet. Man geht auf das torproject.com, wenn ich mich recht entsinne.
.org.
Dort lädt man sich eine Datei runter, die einen Browser beinhaltet, der danach durch, ja, es ist ein Firefox modifizierter, der dann das anonyme Surfen direkt ermöglicht. Also man kann auch Facebook da zum Beispiel aufrufen, was zwar keine gute Idee ist, aber es würde gehen. Aber wenn zum Beispiel in eurem Land Facebook verboten ist, ist das der einzige Weg, wie ihr an den Regierungsfirewalls vorbeikommt. Und deswegen ist das Darknet nicht nur, wie es oft in der Regierung und in den politischen Systemen verflucht wird, ein Ort der Kriminellen und der Unrechtschaffenden, sondern es ist ganz oft auch ein Ort der Freiheit und der Meinungsäußerung, der Informationen, die sonst durch zum Beispiel die chinesische Firewall oder sowas abgeblockt sind. Das ist eigentlich ein guter Ort.
Genau, das in dieser Debatte haben sich jetzt auch, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es haben sich Politiker zu der Aussage verstiegen, das Darknet brauchen wir in Deutschland nicht, weil wir ja Meinungsfreiheit haben. Wir sind ja hier eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft und wir brauchen dieses Darknet nicht. Das brauchen nur Leute in politisch unterdrückten Regimen und so weiter. Genau. Was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil wo will man die Infrastruktur betreiben, wenn nicht in einem freien Land?
Genau. Ja, wieso denn Tor-Server im Iran betreiben? Ist bestimmt total geil.
Genau, das ist sicher, also für, wie hieß das noch, erlebnisorientierte Jugendliche ist das sicher eine super Idee.
Naja, was ich auch schon sagte, man schützt halt durch sein eigenes Teilnehmen an dem Tor-Netzwerk, erzeugt man ja auch wieder Netzwerkverkehr, der dann das maskiert, was Leute, die in unterdrückten Regimen leben, halt auch maskiert und so. Wenn dann nur Leute sind, die unterdrückt sind, ist es natürlich viel einfacher, die zu überwachen, als wenn da auch andere Daten rumfließen. Und das kann man also nur begrüßen, wenn man da auch in einem freien Land, angenommen wir sind ein solches, dann den Tor-Browser benutzen darf. Und man kann da auch aktiv teilhaben, also man muss nicht eine Entry- oder eine Exit-Node machen, was das genau sind, überspringen wir mal. Man kann auch mit einer Middle-Node, also einer relativ rechtlich einfachen Sache, das Tor-Netzwerk unterstützen, und sollte man drüber nachdenken, ob das in Deutschland dann noch möglich ist, wenn es offiziell verboten wird.
Genau, also offiziell verboten heißt laut dem Entwurf, der da besprochen wurde, dass es 3 Jahre Haft geben soll für Anbieter von Internetdiensten, Zitat, deren Zweck oder Tätigkeit darauf ausgerichtet ist, die Begehung von rechtswidrigen Taten zu ermöglichen oder zu fördern, sofern der Zugang zum Dienst durch besondere technische Vorkehrungen beschränkt ist. Und wenn man halt diesen Tor-Browser braucht, dann ist das ja eine besondere technische Vorkehrung.
Oder wenn man VPN benutzt, was auch eine technische Vorkehrung wäre. Ja. Oder wenn man seinen Internetverkehr allgemein verschlüsselt, weil man nicht überwacht werden möchte.
Das ist natürlich schon ziemlich haarsträubend, denn wenn ich so bedenke, irgendwie, es soll jetzt Haft geben für Anbieter von Diensten, die halt darauf ausgerichtet sind oder deren Zweck oder Tätigkeit es halt ermöglicht, rechtswidrige Taten zu begehen, dann was da alles rechtswidrig werden müsste. Ich meine, mit der Post kann ich auch Antrags verschicken. Das heißt, wir müssen jetzt auch die Post unter Strafe stellen oder was?
Das ist halt noch was wir unseren Politikern erklären müssen, weil das scheinen sie noch nicht zu verstanden zu haben,
naja,
wie wir heute mal wieder gesehen haben.
Gibt es ja auch überhaupt keine Schutzlücke. Wir hatten jetzt gerade im Dezember 2018 einen Fall, wo Alexander U., der die Plattform Deutschland im Deep Web betrieben hat, wo unter anderem der Attentäter von München seine Waffe gekauft hat, der wurde einfach nach den bestehenden Gesetzen gefasst und zu 6 Jahren Haft verurteilt. Also es besteht überhaupt keine Schutzlücke, die jetzt in diesem Gesetz irgendwie geschlossen werden müsste.
Aber dem musste doch nachgewiesen werden, dass er da illegal Waffen verkauft hat. Wenn man den einfach für das Betreiben des Dienstes hätte einsperren können, wäre das doch viel einfacher gewesen.
Natürlich schockierend, wenn die Polizei ihre Arbeit tun muss. Das kann ich natürlich nachvollziehen, weil die Polizei ist ja wie immer unterbesetzt. Aber gut, das ist ein anderes Fass.
Ja, technisch gesehen ist es auch ziemlich schwer, solche Dienste nachzuverfolgen und auch die Benutzung von Tor zu überwachen, weil das ist genau der Zweck dieses Projektes.
Genau.
Weg von Tor hin zur Browserwahl. Kann man auch auf Android noch den Tor-Browser installieren? Wird man das in Zukunft noch können?
Ich habe es noch nicht getan. Müsste man mal gucken, ob das geht, was es da im F-Droid-Store so alles gibt.
Ob das eine gute Idee ist, ist da mal dahingestellt, weil auch viele andere Sachen vom Telefon über Google telefonieren.
Ja, außer bei deinem Sailfish-Telefon, was du da jetzt...
Ja, mein lächerlich großes Telefon hat auf jeden Fall die freiste Browserwahl, die man sich vorstellen kann. Wer sich nichts darunter vorstellen kann, Sailfish OS ist ein freies Betriebssystem, auf Linux basierend, in ordentlicher, quelloffener Art und Weise programmiert. Leider nur auf wenigen Telefonen verfügbar zurzeit, aber wohl das offizielle Betriebssystem russischer Regierungsmitarbeiter. Und Südafrika und Südkorea verhandelt auch gerade.
Ich hab's doch gewusst, dass diese ganzen Netzaktivisten von Russland gekauft sind.
Also ein kleiner Hinweis, der Tor-Browser in eurem Android heißt OrFox.
OrFox. Okay.
Okay.
Weil cool. Man nicht mitlauschen kann? Oder ist das Ohr nur? Okay, mal schauen.
Na, Onion Router Fox vielleicht, ne?
Ja, kann sein.
Genau, mal gucken, ob der dann auch in der Browserwahl ist. Denn die EU hat da so ein Kartellrechtsverfahren geführt gegen Google. Denn wir wissen ja, Google bietet allerlei verschiedene Dienste an und nutzt dann halt auch zum Beispiel seine Marktbeherrschungsstellung in Android aus, um dann die Kunden halt zu Chrome zu lenken. Denn das ist halt der Default-Browser, der auf dem Android-Gerät installiert sein muss, wenn es die Google-Applikation haben möchte. Und da ist halt einfach die Google-Suchmaschine auch wieder voreingestellt, sodass halt die Marktbeherrschungsstellung in Android sich in eine Marktbeherrschungsstellung bei der Suche übersetzt, beziehungsweise diese wieder fördert. Das findet die EU nicht witzig.
Das heißt, wenn man den Firefox installiert, dann ist was die Standardsuchmaschine?
Das ist, glaube ich, DuckDuckGo, ne?
Nee, immer noch Google.
Immer noch?
Ja, also zumindest das letzte Mal, wo ich geschaut habe.
Ich glaube, es hatte sich irgendwann mal geändert. Naja, gut.
Naja, also Google Chrome ist ja auch das Projekt von Google, um da Geld zu sparen an der Geschichte, weil nämlich Mozilla immer noch Geld dafür bekommt, dass sie Google als Standardsuchmaschine einstellt und damit natürlich auch wieder die Daten ihrer Nutzer weitergibt. Aber den Konflikt kennt man eigentlich schon aus der Vergangenheit, denn dieselbe Diskussion hatte Windows und Microsoft damals, als sie halt das Betriebssystem ursprünglich nur mit dem Internet Explorer ausgeliefert haben. Und wer den Internet Explorer nicht ausschließlich dazu benutzte, andere Browser zu installieren, war halt der relativ unsicheren, schlechten Software ausgeliefert und hat dann natürlich sich auch Dinge eingefangen, die er sich hätte nicht einfangen müssen.
Genau, und wenn man halt den Internet Explorer verwendet hat, wurde man halt auch eher auf Microsoft-Dienste gelenkt, da war halt schon MSN als Startseite eingerichtet und alles. Es ist eigentlich wirklich genau dasselbe, Geschichte wiederholt sich. Nur als Farce in Anbetracht dessen, dass Internet Explorer jetzt auf Chrome basiert in Kürze.
Aber schön, dass die Europäische Union dort mit der geballten europäischen Bevölkerung dahinter steht und das nicht einzelne Staaten auskämpfen müssen.
Hm. Genau, und die EU-Kommission macht noch mehr Kartellverfahren, denn es gibt jetzt einen Streit zwischen Apple und Spotify über In-App-Abos. Da ist die Frage, dass Spotify halt eine App hat, die es im iOS App Store gibt. Und wenn man über den iOS App Store seine App verteilt, dann möchte Apple, der andere Telefonmonopolist, möchte dann natürlich gerne einen Anteil haben an allen Käufen, die du dort in deinen Apps machst, also in diesen In-App-Käufen.
Ungefähr so 30%,
ja, so Pi mal Daumen. Und bei Spotify kannst du dich halt anmelden für, ich glaube, 10 Euro im Monat. Und das kannst du halt, oder konntest du früher mal über die App machen, aber seit Apple da halt gern 30% davon haben möchte, findet Spotify das nicht mehr so witzig. Denn das ist ja schon ein durchaus substanzieller Anteil von ihrem Umsatz, den sie dann da abtreten müssten. Und Spotify kritisiert das jetzt halt und die EU-Kommission prüft jetzt ein Kartellverfahren, weil Apple eigentlich auch direkter Mitbewerber von Spotify ist durch Apple Music, was auch 10 Euro im Monat kostet, aber da gehen halt nicht diese 30 Euro Apple-Steuer ab, weil es ja schon von Apple selber kommt.
So sieht's aus.
So.
Ein anderes Thema aus der Wirtschaft, F5 kauft Nginx. Was ist F5 und was ist Nginx?
Also Nginx kennen vielleicht einige Hörer, das ist ein Webserver, also halt etwas eine Software, mit der man Internetseiten bereitstellen kann. Und Nginx ist da so einer von zwei großen Open-Source-Servern neben Apache und macht so etwa, also Nginx macht glaube ich so 30% des Marktes aus insgesamt. 30% aller Webserver sind Nginx, dann nochmal so 25% oder 30% Apache und der Rest ist im Wesentlichen der Microsoft IIS, also das entsprechende Microsoft-Produkt.
Okay, es gibt nicht Light-HTTP und so andere Sachen noch als Standard-Server?
Ist halt in der Ferne liefen.
Okay, so wenig, na krass. Naja.
Und Nginx wurde jetzt aufgekauft von F5, das ist ein Hersteller von Load Balancer Appliances.
Okay, also das heißt, wenn man eine große Webseite hat und ein Rechner nicht mehr ausreicht, um das auszuliefern, dann baut man ein Programm, das es auf verschiedene Rechner verteilt. Und das ist der sogenannte Load Balancer. Und
genau.
Die bauen sowas also.
Und Appliance heißt halt in dem Fall, du kriegst halt nicht nur die Software, also das ist dann natürlich eine proprietäre, keine Open Source Software, sondern du kriegst dazu auch die passende Kiste verkauft. Also die verkaufen dir einen ganzen Server, den du in dein Rack reinsteckst im Datacenter. Und da läuft dann halt ausschließlich dieses Load Balancing drauf. Und die kaufen halt jetzt Nginx und natürlich, wie es immer ist, bei solchen Sachen wird dann gesagt, wir sind total committed auf Open Source und wir werden die Community weiter fördern. Wir werden mal sehen, wie das abläuft. Also ich kenne F5 so ein bisschen von der Arbeit. Nicht gut, aber...
Naja, aber ja. Dadurch, dass es Open-Source-Software ist, hält uns ja nichts davon ab, einfach einen Fork von Nginx im jetzigen Zustand zu machen und das als, keine Ahnung, Open-Nginx oder Free-Nginx oder Freenix oder was auch immer zu
betreiben. Also man kann ja erstmal abwarten, aber ich glaube spätestens, wenn es dann um HTTP 3 geht, was dann in den Webservern irgendwann unterstützt werden muss, wenn es das mal gibt, dann wird sich wahrscheinlich zeigen, ob F5 wirklich so Ernsthaftes meint mit der Open-Source-Unterstützung von Nginx.
Ja, werden sie sich auch mit Google abstimmen müssen und mit anderen großen Browserherstellern. Das HTTP 3 ist so ein Thema, wo ich auch eine ganze Weile drüber ranten könnte.
Genau.
Okay, haben wir also gelernt, was F5 ist. Die andere große Foundation, nämlich die Apache Foundation, die den anderen großen Webserver herstellt, ist jetzt 20 Jahre alt geworden. Happy Birthday.
Genau, das auch nur so als ganz kurze Randmeldung, weil das, glaube ich, gerade heute jetzt war. 20 Jahre Apache Software Foundation, denn für jedes große Softwareprojekt, was irgendwie, insbesondere jedes Open Source Software Projekt, braucht halt irgendwie einen rechtlichen Rahmen. Wenn man KDE guckt, die haben einen Verein dafür, der einfach die Markenrechte hält und Bürokratie organisiert und sowas.
Oder und von LibreOffice, die Document Foundation, die waren noch auf den Chemnitzer Linux-Tagen,
genau.
Da haben was vorgestellt. Also man braucht zum quasi Leute,
Linux, die Linux Foundation genauso.
Die Spendengelder einnehmen, verwalten, Leute anstellen, Büros bezahlen, Mieten bezahlen und dass es nicht an einzelnen Leuten hängt, gibt es das meistens als Foundation. Das deutsche Wort dafür ist, glaube ich, Stiftung, oder?
Ja. Wobei in Deutschland würde man da das meistens nicht als Foundation machen, sondern wie gesagt als Verein, also als EV, so wie das bei KDE zum Beispiel der Fall ist. Oder ich glaube bei Nextcloud auch.
Nextcloud hat, glaube ich, eine Firma. Ist das nicht eine GmbH?
Ich dachte, das war bei Uncloud eine Firma und als sie dann zu Nextcloud geforkt hatten, haben sie dann, haben sie dann einen Verein stattdessen gemacht.
Egal, also Nextcloud nochmal ganz kurz zur Einordnung ist ein freie Software, also eine Open-Source-Software, mit der man seine Dateien verwalten kann, seine Kontakte, seine E-Mails, seine Kontakte, seine Kalendereinträge. Es gibt wohl auch einen E-Mail-Client, den man benutzen kann. Das ist eine ziemlich tolle Software, wenn man seine Cloud selber von zu Hause aus machen möchte. Also jeder, der da mal einen Tipp braucht, schaut euch das mal an. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Apropos gute Sachen, auch das habe ich jetzt an mir vorbeiscrollen sehen. Die University of California hat alle Elsevier-Abos gekündigt.
Was ist Elsevier?
Genau.
Ein großer niederländischer Wissenschaftsverleger.
Und einer der großen drei, neben Wiley und Springer Nature.
Ja. Was macht so ein großer Wissenschaftsverleger?
Das fragen wir uns auch.
Lass das mal Simon erklären, der kennt sich da, glaube ich, aus.
Also, er verkauft Wissenschaftlern Zugang zu den Papern, die sie vorher kostenlos für ihn geschrieben haben.
Und überprüft haben und für gut oder schlecht befunden haben. Das heißt, es ist eigentlich ein Verlagssystem, was davon lebt, dass öffentliche Gelder bei der Arbeit sind.
Ja, und dann öffentliche Gelder zu dem Verlag fließen.
Also eigentlich keine gute Sache.
Ja, es ist eigentlich ein Modell, was mal vor 50 Jahren Sinn ergeben hat, als es halt noch keine so richtige Computertechnik gab. Da wurden diese Paper halt per Post eingereicht bei den Verlagen und die hatten dann halt da ihre Herrscharen von Editoren, also von Korrekturlesern und Reviewern und Druckern und sowas sitzen und haben dann die zu Journalen zusammengefasst und dann halt an die Wissenschaftswelt verteilt. Nur im Zeitalter von PDFs, die du durchs Internet schiebst, ist das alles wesentlich weniger aufwendig geworden, aber die nehmen immer noch Milliarden ein.
Wobei die Reviews haben auch früher die Wissenschaftler schon kostenfrei selber gemacht.
Ja gut, aber zumindest konnte man früher noch argumentieren, dass die ja das irgendwie organisiert das haben, dass da halt die Papiere hin und her geschickt werden.
Genau, ja.
Und abgetippt.
Das wollte ich nicht in Frage stellen. Also früher war das durchaus nachvollziehbarer.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, vor der Seite Sci-Hub zu warnen. Also geht nicht auf eine Seite, die Sci-Hub heißt. Geht nicht auf die Wikipedia-Seite, wo immer der aktuelle Link zu Sci-Hub ist. Denn dort werdet ihr kostenlos mit allen oder den meisten Elsevier-Papern konfrontiert und dafür müsstet ihr nichts bezahlen. Also geht nicht auf Sci-Hub. S-C-I-H-U-B.
Genau, das wäre nämlich illegal. Das wäre ja eine Urheberrechtsverletzung.
Ja, ich kann dazu noch eine kleine Anekdote erzählen. Also das Projekt wurde ja von einer kasachischen Studentin armenischen Ursprungs, Alexandra Abalaykan, gegründet, die sich zum Teil darüber geärgert hat, dass sie halt in ihrer Uni, die sich keine teuren Abos leisten kann, halt keinen Zugang zu Papers hatte und deswegen immer Leute per E-Mail nerven musste, ob sie ihr nicht mal das Paper schicken können. Aber was ich zuletzt gehört habe, also derzeit, also sie wohnt ja in Russland und wird von Russland offensichtlich auch nicht ausgeliefert. Also es laufen ja mehrere Verfahren gegen sie durch größere Wissenschaftsverlage. Und witzigerweise ist aber derzeit wohl zumindest oberflächlich der Zugang zu Sci-Hub in Russland gesperrt.
Auch hier möchte ich davor warnen, der Organisation dieser netten Person irgendwie Geld zukommen zu lassen.
Tor zu benutzen, um trotzdem Sci-Hub zu erreichen, wenn es gesperrt ist.
Genau. Also deren Server sind auf jeden Fall für die freie Wissenschaft ein interessantes Thema und auch erhaltenswert.
Genau. Und das passt so ein bisschen in die Debatte, die sowieso in der Wissenschaftswelt läuft, über Open Access, wo irgendwann mal Leute gesagt haben, sag mal, wir bezahlen hier mit Steuergeldern dafür, dass geforscht wird. Wie kann das eigentlich sein, dass wir nicht frei auf diese Inhalte zugreifen können? Und das ist eben das Konzept Open Access, dass wenn so ein Paper einmal veröffentlicht wird, dass das dann jeder frei sich runterladen kann und durchlesen kann, wenn er das möchte. Und die Verlage haben sich da lange mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Und mittlerweile gibt es aber tatsächlich Open Access Journale und so etwa 16% aller Artikel, aller Paper werden zurzeit in Open Access Journalen veröffentlicht. Und es wird damit gerechnet, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren der Anteil so auf 80-90% steigt. Also das Modell setzt sich wohl durch. Und Wiley und Springer Nature, die beiden anderen großen Verlage, sind da wohl jetzt auch mittlerweile relativ aufgeschlossen der Sache gegenüber, weil sie ja sagen, naja, bei einem Open Access Papier kann ich ja immer noch Geld einnehmen dadurch, dass ich eine Veröffentlichungsgebühr habe. Also wenn der Wissenschaftler halt sein Paper veröffentlichen möchte in dem namhaften Journal, dann muss er halt sei es halt meinetwegen 1.000 oder 2.000 Euro Bearbeitungsgebühren bezahlen, ja. Aber danach kann man es dann frei herunterladen.
Ist natürlich auch die Frage, wie das dann wirtschaftlich für so einen Verein ist, also ob man damit quasi Geldangeboten besser veröffentlichen kann oder nicht. Aber wenn man als Journal seinen Namen halten will, dann macht man das nicht.
Und Elsevier ist da halt auf der Fundamentalopposition noch relativ, beziehungsweise will halt keine zufriedenstellenden Angebote machen für die Wissenschaftsgemeinschaft. Und deswegen jetzt in der aktuellen News war, dass die University of California, die einfach gesagt hat, ja, wenn ihr hier keine sinnvollen Angebote macht, dann kündigen wir halt alle Abos. Und werden unsere Wissenschaft anweisen, auf gar keinen Fall auf Sci-Hub zu gehen, damit sie nicht aus Versehen Elsevier-Papiere klicken.
S-C-I-H-U-B.
Und in Deutschland ist es wohl schon länger jetzt so, in Sachsen seit dem 1.1., dass Elsevier nicht mehr über die normalen Subscriptions zu erreichen ist, also in normalen Universitätsbibliotheken. Wiley und Springer Nature sind noch erreichbar, denn die sind noch zu weiteren Verhandlungen bereit und die Verhandlungen da laufen noch weiterhin.
Wobei, also vielleicht noch zur Erklärung, da werden immer so Lizenzpakete für mehrere Jahre abgeschlossen und das derzeitige ist, glaube ich, jetzt schon quasi über ein Jahr ausgelaufen, weil man sich nicht auf ein neues einigen konnte.
Na, ich glaube, es wurde nochmal so quasi weiter verlängert, die aktuellen Konditionen, weil man halt noch in den Verhandlungen steckt. Aber das wird jetzt auch irgendwann Mitte 2019 akut werden.
Okay, andere Verhandlungen gingen heute zu Ende. Wir werden uns gleich der Sache widmen. Vorher wünsche ich euch noch viel Spaß mit David Horowitz Transformations 2. Bis gleich.
Hallo, ich befinde mich gerade in der Futscherstraße in Dresden. Dort gibt es eine Spontan-Demo wegen der Verabschiedung der EU-Urheberrechtsfälle heute. Und da will ich doch mal einen Blick werfen, da das ja heute auch Thema der Sendung im Pantherradio sein soll.
Trotz der sehr spontanen Ankündigung haben sich ca. 250 vorwiegend junge Leute vor der CDU-Parteizentrale versammelt, um ihrer Enttäuschung Ausdruck zu verleihen. Das war also mein Versuch einer Audio-Outdoor-Berichterstattung für das Pentaradio von der spontanen Demo gegen die Uploadfilter.
Simon, vielen Dank für wahrscheinlich den ersten Außenbericht der Penta-Radio-Geschichte, zumindest an den ich mich erinnern kann. Du sprachst von Enttäuschung. Welche Enttäuschung haben wir denn heute erlebt?
Naja, also es wurde ja schon länger über die EU-Urheberrechtsrichtlinie oder Novellierung der Urheberrechtsrichtlinie verhandelt. Und da gab es ja jetzt schon länger Zeit einen Entwurf und da waren halt so ein paar Punkte drin, die, sag ich mal, auf einen gewissen Unmut hervorgerufen haben, insbesondere das Leistungsschutzrecht und die vermutlich aus Artikel 13 folgenden Upload-Filter. Die letzte Woche und so gab es so ein bisschen Hoffnung, dass man zumindest vielleicht einen der Punkte da rauskriegt, aber heute gegen Mittag hat dann eben das EU-Parlament die Richtlinie vollständig im Entwurfsfassung beschlossen.
Okay, wenn man jetzt gar keine Ahnung hat von Urheberrecht und von Leistungsschutzrecht und von Richtlinien des Europäischen Parlamentes.
Dafür sind wir da.
Dafür sind wir da oder beziehungsweise Stefan. Stefan, was ist Urheberrecht?
Urheberrecht hat nichts mit dem Anheben von Zeitmessern zu tun.
Okay. Das
wissen viele gar nicht. Genau, Urheberrecht fällt in das größere Gebiet der Immaterialgüterrechte. Also es geht um Rechte nicht an Gütern, die du tatsächlich anfassen kannst, also wie zum Beispiel das Eigentum an deinem Sofa, das zu Hause steht, sondern es geht um Eigentum an irgendwelchen Gedanken und Ideen. In dieses Feld fallen einmal das Urheberrecht halt, wo es um kreative Schöpfungen geht, die man geschützt haben möchte, wo man vielleicht dafür auch Verwertung kriegen möchte. Es gibt in dem Feld auch zum Beispiel das Markenrecht, dass du dir deine Wort- und Bildmarken schützen lassen kannst und dann darf die kein anderer auf eine sinnentstellende Art und Weise verwenden. Also ich darf ja zum Beispiel nicht einfach das Coca-Cola-Logo verwenden, um jetzt hier ein völlig zufälliges Beispiel zu nehmen, was nicht gerade neben mir steht.
Es gibt aber auch Pepsi und Vita und Premium-Cola.
Genau. Das sind alles Marken, die darf ich nicht einfach so ohne Zustimmung der Markeninhaber verwenden. Das ist dann eben das Markenrecht. Es gibt dann zum Beispiel das Gebrauchsmusterrecht. Zum Beispiel darf man keine zylindrischen Teekannen machen, wenn man nicht Bodum ist. Mhm. Es gibt zum Beispiel das Patentrecht, also zum Beispiel durfte man das MP3-Dateiformat nicht verwenden für die ersten 20 Jahre nach seiner Erfindung, ohne dass man den Leuten vom Fraunhofer-Institut dafür Geld gezahlt hat. Und wie gesagt, das Urheberrecht bezieht sich auf kreative Schöpfung, also Musiktitel, Filme, Texte, also zum Beispiel Bücher oder auch Zeitschriftenartikel, zum Beispiel auch Gemälde.
Ist diese Sendung Teil eines Urheberrechts?
Definitiv. Also wir haben hier, dadurch, dass wir diese Sendung aufnehmen, sind wir jetzt Urheber. Wir haben hier einen kreativen Prozess, der sich hier ausdrückt. Und nach der mittlerweile gängigen Rechtssituation haben wir auch dieses Urheberrecht automatisch. Also früher war es so, dass man das Urheberrecht anmelden musste, damit das irgendwie galt. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland schon immer so
war, dass es automatisch galt. In Deutschland war das eigentlich schon immer so.
Okay, dann war es nur in den USA so. Also in den USA war es auf jeden Fall so, dass man das Copyright anmelden musste. Da ist es eben Copyright. Das werden wir auch gleich noch drauf kommen, dass da ein gewisser Unterschied ist. Denn in Deutschland besteht das Urheberrecht aus im Prinzip zwei verschiedenen Themenfeldern. Das ist einmal das Urheberpersönlichkeitsrecht und das ist einmal das Verwertungsrecht. Und Verwertungsrecht ist das, was wir jetzt so normalerweise damit verbinden. Nämlich, wenn ich irgendwie ein Werk gemacht habe, kann ich bestimmen, wer das verwenden darf. Und kann dann halt auch zum Beispiel im Gegenzug Geld dafür nehmen, dass ich diese Verwertungsrechte jemandem weitergebe.
Man kann aber nur Verwertungsrechte abgeben. Das Urheberrecht behält man stets. Ist das so?
Das Urheberpersönlichkeitsrecht,
okay.
Also diese andere Hälfte vom Urheberrecht, die behält man auf jeden Fall immer. Die ist nicht veräußerlich. Das kommt quasi aus der inneren Verbindung, die du als Urheber zu deinem Werk hast.
Okay.
Zum Beispiel ein schöner Beispielfall, der auch durch die Medien gegangen ist vor mittlerweile auch schon 15 Jahren, war der Berliner Hauptbahnhof. Denn ein Gebäude ist ja auch ein Urheber, ist ja auch ein Werk, das unter das Urheberrecht fällt, nämlich das Urheberrecht des Architekten. Mhm. Und dieses Urheberpersönlichkeitsrecht ist eben nicht veräußerlich, das bleibt immer beim Architekten. Und der Urheber kann damit zum Beispiel verhindern, dass sein Werk entstellend präsentiert wird. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Gemälde malen würde und jemand möchte das irgendwie gerne in einer Kunstausstellung inmitten von irgendwelchen Metallpenissen ausstellen, dann könnte ich jetzt sagen, das entspricht nicht der Aussage meines Werkes und davon fühle ich mich gekränkt und das soll nicht. Und dann hat er sich auch daran zu halten.
Also und keine Penta-Radio-Aufzeichnungen auf dem nächsten Google-Firmenfest und wie könnte man uns...
Ja, das könnten wir, glaube ich, prinzipiell fordern. Ne? Allerdings, dadurch, dass wir das unter eine Creative Commons-Lizenz stellen, haben wir damit eine relativ weitgehenden Berechtigung den Leuten gegeben. Also in so einem freien Umfeld, wie wir es hier machen, wird eben das meistens durch solche Standardlizenzen wie Creative Commons oder bei Software GPL oder Apache-Lizenz geregelt. Genau, beim Urheberpersönlichkeitsrecht war eben dieser Fall der Berliner Hauptbahnhof. Da hatte nämlich der Architekt, und ich vergesse immer, wer es genau war, aber es ist auch nicht so wichtig, hatte eine bestimmte Deckenkonstruktion vorgesehen für die unteren Gleise. Also es gibt ja im Berlin Hauptbahnhof gibt es ja unten Gleise und einmal ganz oben. Und unten wurde halt eine bestimmte Deckenkonstruktion geplant. Da hat dann die Deutsche Bahn gesagt, das ist viel zu teuer, machen einfach hier ganz einfache Betondecke gerade weg. Haben die halt so gebaut und dann hat der Architekt geklagt, dass sein Werk dadurch entstellt wurde und hat Recht bekommen. Hat da eine Entschädigung bekommen dafür. Also die Bahn konnte jetzt nicht mehr dazu gezwungen werden, wahrscheinlich das noch umzubauen, weil das ja auch mit größeren Kosten verbunden ist. Aber zumindest hat der Architekt da halt gemäß seinem Persönlichkeitsrecht eine Entschädigung zugesprochen bekommen.
Na, krass.
Genau, das ist das Urheberrecht. Und das Problem, wie es ja mit so vielen Gesetzen in der EU ist, ist ja, dass wir 28 Mitgliedstaaten haben oder eventuell nächste Woche oder irgendwie im Mai oder Juni oder wann auch immer 27. Und wenn da Firmen in diesem Binnenmarkt aktiv sind in verschiedenen Ländern, dann müssen sie halt die verschiedenen Urheberrechte aller möglichen Länder irgendwie beachten. Und damit das ein bisschen einfacher wird, zielt man auf Harmonisierung ab. Das ist ja der gleiche Sinn, aus dem wir auch europäische Gesamtstandards haben für irgendwelche Schraubenmaße für Maschinen und sowas. Und aus ähnlichen Gründen werden auch solche Gesetze wie das Urheberrecht harmonisiert. Das ist 2001 zuletzt geschehen durch die damalige Urheberrechtsrichtlinie und außerdem durch die E-Commerce-Richtlinie, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Und jetzt zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode, die 2014 angefangen hat im EU-Parlament, hat man gesagt, es gibt einen Bedarf dafür, diese Urheberrechtsrichtlinie zu novellieren. Also da ein Update dafür zu machen, um es an die geänderten Rahmenbedingungen im Internet anzupassen. Denn ich meine, zwischen 2001 und 2019 hat sich ja einiges getan. Facebook gab es noch nicht in 2001.
Google gab es noch nicht. Wikipedia gab es nicht. So. 2001? Ja. Ach doch.
Ja, Wikipedia, glaube ich, war auch 2001 gerade gegründet worden.
Ja.
Also man sieht schon, das ist eine ganz schön lange Zeit. Also wer 2001 geboren wurde, der darf jetzt dieses Jahr zum ersten Mal wählen bei der Europawahl, wenn er vor Mai geboren wurde. Und es wurde dann Julia Reda beauftragt, unsere Piratin im Europaparlament, also die einzige Abgeordnete der Piratenpartei, die für Deutschland im Parlament sitzt in der EU, die wurde dort als Berichterstatterin eingesetzt vom Rechtsausschuss. Und vielleicht mal zur Erklärung, was ein Berichterstatter ist. Wenn immer im EU-Parlament irgendwelche Gesetzesvorschläge passieren oder zum Beispiel Berichte geschrieben werden sollen über Gesetze, um jetzt zu klären, ob vielleicht ein Bedarf ist für ein neues Gesetz, wird ein Berichterstatter ernannt. Der hat sich ja mit diesem betreffenden Gesetz oder mit diesem betreffenden Vorschlag oder Antrag auseinanderzusetzen und eine Vorlage zu schreiben für die Stellungnahme des entsprechenden Ausschusses. Also man hat natürlich bei verschiedenen Themen hat man bestimmte Ausschüsse, die damit zu tun haben. Beim Urheberrecht ist führend der Rechtsausschuss zuständig und das berührt auch andere Ausschüsse. Das werden wir später noch sehen im Verlauf der Sendung. Und deswegen wurde halt im Rechtsausschuss eines der Mitglieder des Rechtsausschusses, eben Julia Reda, als Berichterstatter eingesetzt. Und damit das jetzt nicht parteiisch ist, wird dann immer auch ein Schattenberichterstatter von einer anderen Fraktion mit dazugeholt.
Warum war das jetzt genau Julia Reda? Aber sie ist ja Piratin und damit natürlich wahrscheinlich sehr gut geeignet, um dort Bericht zu erstatten. Ja, hat man das nach Kompetenz oder nach Reihenfolge?
Wahrscheinlich wird sie gemacht? Da ihre Interesse geäußert haben, würde ich mal vermuten. Ah, okay. Und dann hat ihre Fraktion sie vielleicht dafür nominiert. Da bin ich mir jetzt nicht tatsächlich nicht sicher. Mhm. Also sie sitzt ja mitten in der grünen Fraktion, denn als Einzelperson erreicht man ja nicht viel in so einem Parlament. Da lohnt es sich meistens, sich einer Fraktion anzuschließen. Und sie hat sich dann halt dafür die grüne Fraktion entschieden und ich denke mal, dass die, als es dann ums Urheberrecht ging, die grüne Fraktion sie dann als Berichterstatterin ins Rennen geschickt hat, weil Urheberrecht ja mit ihr Kernkompetenzgebiet ist.
Auf jeden Fall eine gute Wahl, wie sich im Nachhinein herausstellte.
Genau. Und im Juni 2015, also ein Jahr nachdem diese Legislaturperiode begonnen hatte, gab es dann im Rechtsausschuss eine Abstimmung, wo dann der Bericht von Frau Reda angenommen wurde, der eine Novellierung des Urheberrechts gefordert hat. Und die als wesentliche Ziele wurden dabei gesagt, dass der Zugang zu Bildung und Wissen für die Europäer erleichtert werden soll. Also dass zum Beispiel, wenn es darum geht, im Deutschunterricht irgendwelche alten Bücher durchzusprechen, dass es dann einfacher werden soll, dort auch Kopien den Schülern zur Verfügung zu stellen. Was ja zum Beispiel in Deutschland gerade bei Erich Kästner ziemlich schwierig ist, wo das Urheberrecht immer noch gilt und die Erben sind da nicht so kooperativ, was das angeht. Es wurde auch gefordert, neue Urheberrechtsschranken einzuführen. Und Schranken ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, weil wir würden jetzt erwarten, dass das Urheberrecht etwas ist, was uns in die Schranken weist, wenn wir irgendwelche Werke frei verwenden wollen und ohne da irgendwelche Urheberrechtssituationen klären zu müssen. Aber im Rechtstext sind Schranken des Urheberrechts genau andersrum, nämlich dort die Stellen, wo das Urheberrecht aufhört. Und dort wurden einige neue Schranken gefordert, zum Beispiel, dass es ein Recht auf Remix geben soll, dass Werke halt neu zusammengesetzt werden und zitiert werden sollen, um neue Gesamtkunstwerke zu schaffen, dass es eine Schranke geben soll für die Digitalisierung von Bibliotheksbeständen, also dass, wenn eine Bibliothek noch alte Bücher rumzuliegen hat, die gerade kurz davor sind, zu Staub zu verfallen, dass die dann auch unter Missachtung im Zweifelsfall des Urheberrechts auch digitalisiert werden sollen, damit die nicht eben zu Staub zerfallen und dann verloren sind.
Aber wahrscheinlich digitalisiert und zugänglich gemacht werden, ne? Also Nur digitalisieren wäre wahrscheinlich
möglich. Ja, nur digitalisieren wäre schon mal besser, weil es dann zumindest nicht mehr in den nächsten 3 Sekunden zu Staub zerfällt. Ja. Und dann kann man eventuell in 20 Jahren das Gesetz ändern. Das wäre schon mal etwas. Aber natürlich wäre es schöner, wenn man das zugänglich macht. Und das ist dann die nächste Schranke, die gefordert wurde, nämlich, dass man auch E-Books über Bibliotheken besser ausleihen können soll. Das wird ja in der Praxis relativ schwierig gemacht durch diese DRM-Systeme, also das digitale Rechtemanagement oder eher digitales Restriktionsmanagement.
Also da muss ich gleich mal kurz reingrätschen. Wenn es um das Thema E-Books geht, gibt es noch eine Seite, die ihr keinesfalls besuchen solltet.
Also, LibGenesis?
Ja,
möchtest du davor warnen?
Ja, ich möchte vor der Library Genesis warnen, immer noch nicht zu finden unter libgen.ru.
Oder geht bitte nicht auf die Wikipedia-Seite, wo oben rechts immer der aktuelle Link steht, der noch funktioniert.
Ja, das ist ganz schrecklich.
Ganz schrecklich.
Diese
ist, Piraten. Das ist eine gute Serviceleistung von der Wikipedia, dass man das gleich in den eigenen Blocker eintragen kann, dass man ja nicht drauf surft.
So ist es. Also geht da nicht drauf, lest nicht kostenlos alle Bücher der Welt.
Genau. Und es wurde eine weitere Urheberrechtsschranke gefordert in diesem Report, und zwar für Text- und Data Mining. Also dass, wenn Forscher größere Datenbestände durchsuchen wollen, dass sie das dann auch im Zweifelsfall unter entweder Missachtung machen können des Urheberrechts oder zumindest das Urheberrecht ihnen nicht verbieten können, sondern sie können halt nur eine Entlohnung dafür fordern. Also viele von diesen Schranken im Urheberrecht sind noch nicht, dass jetzt du das einfach so verwenden darfst, wenn du irgendwie einen Zweck hast, der irgendwie gemeinnützig ist, sondern es ist dann halt nur so, dass der Urheber dir das zugänglich machen muss oder derjenige, der halt die Verwertungsrechte daran hat, zum Beispiel halt ein Verlag.
Und okay, das heißt, das war damals das Ziel. Klingt ja jetzt erstmal nicht schlecht, darüber zu reden, das zu diskutieren und das gleichzuschalten. Ich meine, das ist ja ein großes Rechtskonstrukt, die Europäische Union. Wie ging es dann weiter?
Ja, das Gesetzgebungsverfahren sieht dann so aus, dass wenn das Parlament einmal gesagt hat, hier muss irgendwas gemacht werden, dann schreibt das Parlament nicht selber das Gesetz, sondern das geht dann an die Kommission, dieser Aufruf, und dann hat der entsprechende Kommissar das zu verfassen. Also das kann man sich so vorstellen wie auf der Bundesebene, wenn der Bundestag sagt, hier müsste eigentlich ein Gesetz gemacht werden, dann schreibt nicht der Bundestag das Gesetz, sondern das macht das entsprechende Ministerium in der Bundesregierung. Und hier sind die entsprechenden zuständigen Kommissare einmal unser guter Freund Günther Oettinger. Damals war er noch Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft und außerdem der estnische Kommissar für den digitalen Binnenmarkt Andrus Ansip. Ich hoffe mal, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen.
Martin Sonneborn hat da ein paar gute Fragen an ihn gestellt, an einer Gelegenheit, die ihm als Europaabgeordneter mal gegeben worden war. Wer das mal recherchieren möchte, kann ich das nur sehr ans Herz legen, das mal wirklich zu tun.
Genau. Ja, Herr Oettinger ist im Englischen sagt man infamous.
Das würde er aber selber Deutsch, nicht, ne? Sagen.
Er sagt, ist sehr, sehr berüchtigt, genau, dafür, dass er sich sehr gerne mit Vertretern der Lobby trifft. Also er hat, glaube ich, 400 Lobbygespräche pro Jahr gehabt, als für eine Statistik, die ich mal gefunden habe, was weit über allen anderen Kommissaren liegt, die in der aktuellen Periode tätig sind.
Müssen die alle angeben oder reicht da eins am Tag?
Also wenn es nur eins am Tag angegeben werden muss, dann ist 400 pro Jahr echt beeindruckend.
Ja.
Genau, so konnte man eigentlich schon an der Stelle sehen, dass das eigentlich alles gegen die Wand fahren wird. Aber naja, gut, geben wir dem Herrn Oettinger mal eine Chance. Also Juni 2015 gab es diesen Bericht von Frau Reda und im September 2016 gab es dann den ersten Entwurf der Kommission. Und da wurden tatsächlich 3 dieser Schranken, die gefordert wurden, auch eingezogen für das Text- und Data Mining durch Forschungseinrichtungen, für digitale und grenzüberschreitende Bildungsaktivitäten, was aber relativ zahnlos ist, denn diese Schranke greift nur, wenn die Lehrbuchverlage keine entsprechenden Bezahlangebote haben, was sie natürlich sehr gerne machen werden. Sie werden natürlich sehr gerne von dir Geld nehmen. Und die 3. Schranke ist für die angesprochene Digitalisierung zur Sicherung kulturellen Erbes, aber, wie wir schon eben die Frage hatten, nicht zur Öffentlichmachung. Nur zur Sicherung.
Ah, okay. Das heißt, die Bibliotheken dürfen Dinge einscannen, dürfen das auf Band schreiben oder auf Mikrofilm und dann schön im Lager vergammeln, also einlagern, ohne dass es jemand sehen darf.
Außerdem gab es noch einen kleinen Lichtblick, dass eine Liberalisierung vorgesehen war für die nicht kommerzielle Nutzung vergriffener Werke. Vergriffene Werke sind einfach die, wo quasi kein Verlag mehr sich zuständig dafür fühlt, die nochmal nachzudrucken, sodass die auf dem freien Markt eigentlich nicht verfügbar sind, sondern nur noch so als Einzelexemplare in Antiquariaten. Und die.
Das sind alte Aquarien, oder?
Genau. Altiquarien? Und diese vergriffenen Werke sollen dann eben durch nicht kommerzielle Vereine oder sowas einer allgemeinen Nutzung zugeführt werden können. Also das ist ja der Teil, der noch relativ positiv klingt, aber natürlich ist das nicht alles. Denn einmal war nicht wirklich vorgesehen, was auch gefordert war, diese ganzen Urheberrechtsschranken, die schon bestehen in den Ländern, zu harmonisieren. Also zum Beispiel gibt es manche Länder in Europa, wo es keine Panoramafreiheit gibt, wo man nicht einfach so in der freien Welt fotografieren kann und es ist immer auf jeden Fall dein Werk und nicht irgendwie im Zweifelsfall, dass du nochmal Gebühren an den Architekten oder an den Künstler zahlen musst für ein Kunstwerk, was da in der Gegend rumsteht.
Das ist nicht so überall, das oder? Das ist,
soweit ich weiß, nicht überall. Krass.
Also man kann das nicht einfach ein nicht, Foto machen.
Ja, nee, das ist nicht überall. Also das ist in einem der Talks von Julia auf dem Chaos Communication Kongress erzählt ihr das genauer. Ich glaube, in dem ersten, das müsste 2016 gewesen sein.
Jetzt eine Empfehlung einer Seite, die ihr gerne besuchen dürft, media.ccc.de. Dort sind alle Vorträge, die im Rahmen des Chaos Computer Clubs auftreten. Wir werden
diese Talks in die Shownotes aufnehmen, würde ich
vorschlagen. Das aber auch generell, kann man da mal einen Abend verbringen.
Absolut legal alles. Und müssen wir, glaube ich, auch keine Upload-Filter fürchten in nächster Zeit, weil da ja kein freier Upload von außen ist. Aber da kommen wir ja später zu. Genau, also es gab keine wirkliche Harmonisierung, was natürlich den ganzen Sinn des Ganzen so ein bisschen konterkariert, denn es geht ja gerade darum, dass die Rechtssicherheit für Leute zu erhöhen, die in der EU agieren, zum Beispiel Unternehmen, die halt grenzüberschreitend tätig sind und die vielleicht auch kleinere und mittlere Unternehmen sind, die sich nicht eine Armee von Anwälten leisten können, um 28 Urheberrechte zu lesen. Was zum Beispiel auch nicht drin war, war Fair Use. In den USA gibt es ja da relativ weitreichende Regelungen, dass man zum Zwecke der Parodie zum Beispiel oder zum Zwecke der Bildung eigentlich relativ frei mit urheberrechtgeschützten Werken umgehen kann. Das ist da auch alles nicht drin gewesen. Und stattdessen gab es dann die drei großen Klopper, die ja schon zu geflügelten Worten geworden sind, Artikel 11, 12 und 13. Artikel 11 sagt, 20 Jahre Leistungsschutzrecht für Verleger.
20 Jahre?
20 Jahre auf Presseerzeugnisse.
Das heißt, man darf 20 Jahre lang nicht die Zeitungen veröffentlichen, die man sich heute gekauft hat?
Also, naja, es gibt ja jetzt schon jetzt gibt es das ja auch tatsächlich als Richtlinie, weil die ist ja beschlossen. Aber es gibt ja schon die ganze Zeit ein Urheberrecht auf die Texte in der Zeitung. Und das Verwertungsrecht, es liegt ja bei den Verlagen. Denn es gibt ja Werkverträge. Der Autor schreibt das ja nicht aus Jux an der Dollerei, sondern der will ja Geld damit verdienen und verkauft dann seinen Text halt an die an den Verlag, der ihn dann in der Zeitung abdruckt. Das heißt, das Verwertungsrecht liegt eigentlich schon beim Verlag und es besteht mal wieder überhaupt keine Schutzlücke, die geschlossen werden muss. Aber die Verlage halluzinieren sich jetzt halt herbei, dass sie jetzt noch ein extra Recht brauchen, um das Urheberrecht im Internet durchzusetzen.
Warum tun sie das? Na, weil Google News damals sehr aktiv war und alle Zeitungsartikel mit einem Programm abgelaufen ist und auf ihrer eigenen Webseite angeboten hat und dort verlinkt hat. Nicht in voller Gänze, aber schon meistens mit dem sogenannten Teaser-Text, also die ersten drei Sätze oder vier Sätze, die das den Inhalt sehr zusammenfassend schon beschreiben. Und damals hat sich die Verlegerschaft gedacht, dass das ja quasi alle Nutzer abschreckt, dann direkt auf die Webseite zu gehen. Was sie aber da vergessen haben, ist, dass Google ihnen auch unendlich viele Besucher gebracht hat, indem sie halt in diesen Quellen aufgetaucht sind. Also wer bei Google News war, konnte mit Besuchern rechnen und wer nicht dort war, ist halt der Zensur dann auch schon ein bisschen zum Opfer gefallen, weil nicht so viele Besucher dorthin gefunden haben.
Genau, und das wissen die Verleger ja auch, denn wenn es wirklich das Google News so ein großes Problem gewesen wäre, hätten sie einfach die Robots.txt auf ihren Server gelegt, die gesagt hätte, Google News darf einfach unsere Webseite nicht ablesen. Und dann wäre das alles geklärt gewesen, hätte man kein Gesetz für machen müssen, das wäre eine völlig einfache technische Änderung, aber dann hätte es ja keine Besucher mehr gegeben.
So sieht's aus.
Die Verleger möchten halt das Beste aus beiden Welten haben. Sie wollen die Besucher von Google News und auch noch Geld von Google News.
Wenn ihr mal Spaß haben wollt, geht mal auf die Seite eures Vertrauens, also eine, die ihr einfach lustig findet und gebt dort anstatt, keine Ahnung, facebook.de, gebt dort mal ein /robots.txt und dort seht ihr dann quasi alle Bereiche, die Facebook nicht standardmäßig von einer Google-Maschine durchsucht haben will. Und mit Google meine ich natürlich auch Bing oder Startpage oder Yahoo, Yandex, was auch immer.
Genau. Also, wie gesagt, es gibt überhaupt keine Schutzlücke und was war jetzt noch der Punkt? Ich habe jetzt einen Punkt noch gehabt, den ich gerade noch sagen wollte, das habe ich jetzt natürlich vergessen. Dieses Leistungsschutzrecht, das wurde schon mal auf deutscher Ebene durchgesetzt. Das ist schon deutsches Recht mittlerweile und hat absolut gar nichts gebracht. Denn der eine Feind, gegen den es ging, Google News, ne, den konnte man halt schlecht dazu zwingen. Wenn jetzt die Verlage durchgesetzt hätten, dass Google da irgendwie Gebühren zahlen muss, hätte Google einfach gesagt, ja, das ist für uns kein essentieller Geschäftsbereich, dann machen wir Google News halt zu. Das sieht man daran, dass sie es genau in Spanien nämlich gemacht haben, wo auch ein Leistungsschutzrecht gemacht wurde. Und da haben die Verleger es gefordert, dass jetzt Google News zahlt. Und dann hat halt Google gesagt, ja, dann gibt es halt kein Google News mehr.
Was Schade. Dazu führt, dass natürlich die Besucherzahlen auf den Webseiten einbrechen, was dazu führt, genau. dass die Werbeeinnahmen auf den Webseiten einbrechen, genau. was dazu führt, dass weniger Leute Texte schreiben und genau. sie sich eigentlich nur selber in den Fuß geschossen haben.
Ja, und dann halt der Demokratie dadurch, dass halt die freie Presse wieder ein bisschen dadurch amputiert wurde. Genau. Artikel 12 geht es noch weiter mit den Forderungen der Verlagen, die da einfach 1:1 in den Gesetzestext, beziehungsweise in dem Fall hier in den Entwurfstext übernommen wurden. Da wurde nämlich ein Recht der Verlage auf Anteil an Pauschalvergütung kodifiziert. Und das ist, wer von euch kennt denn Verwertungsgesellschaften?
Die GEMA.
Ja. Die VG Wort.
VG Wort. Wenn wir bei Zeitungsartikeln sind, ist es die VG Wort. Die C3S, weiß ich nicht, ob es die mittlerweile auch mal gibt.
Okay.
Es gibt auch irgendwie, ja, das sind so die zwei, die ich kenne. GEMA für die Musik und VG Wort für Texte. Ich glaube, es gibt auch noch sowas für Bild und Ton.
Aber ich habe bis jetzt noch nicht oft das Wort Künstler gehört. Bisher geht es irgendwie nur um Verlage und Verleger und...
Nicht?
Komisch nicht. Eigentlich. Sollten die nicht irgendwie mehr Geld kriegen für das, was sie tun?
Naja, das ist Quatsch, weil mehr Geld für die Künstler... muss halt irgendwo dadurch kommen, dass der Markt größer wird, dass die Leute mehr Geld für Unterhaltung ausgeben, mehr Geld für Presseerzeugnisse ausgeben. Das kannst du dir nicht irgendwie herbeifantasieren, indem du Google News irgendwelche imaginären Rechnungen schickst. Und im Gegenteil geht es halt darum, dass den Künstlern noch was weggenommen werden soll. Denn in diesem Artikel 12 geht es halt darum, dass aus diesem Topf, den die Verwertungsgesellschaften eigentlich an die Urheber ausschütten, also an die Autoren zum Beispiel bei der VG Wort, wollen sich jetzt halt die Verlage noch ein Stück abknapsen, weil sie ja so unglaublich viele Kreativleistungen erbringen, wenn sie da nochmal die Überschrift durch eine reißerische ersetzen, bevor sie veröffentlichen. Und das war nämlich bisher auch schon Praxis, bis April 2016, als der BGH gesagt hat, der Bundesgerichtshof, das ist Quatsch, die Verleger erbringen hier nicht genug Eigenleistungen und deswegen gibt es hier keinen Anteil an diesen Auszahlungen von der VG Wort. Das soll jetzt alles an die Urheber gehen. Und das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand, das Geld einfach so an die Künstler geht, an die Kreativen. Deswegen ist jetzt Artikel 12 mit in der Urheberrechtsrichtlinie drin.
Das sollten wir uns auf jeden Fall für später nochmal merken, diesen Satz, dass das Geld an die Künstler gehen soll und nicht an die Verleger.
Offensichtlich sind wir übrigens sehr schlecht informiert. Es gibt 13 Verwertungsgesellschaften.
Ja, die wichtigsten waren dabei, behaupte ich jetzt einfach mal.
Also die GEMA war auch mit einer der lautesten Vertreter für diese Urheberrechtsrichtlinie, die haben sich ja zum Beispiel zu dieser Aussage verstiegen, über die wir letzte Folge schon gelacht haben, dass KIs ja so clever sind, die können ja schon automatisch einparken, dann können KIs doch auch sicher zwischen Original und Parodie zuverlässig unterscheiden.
Ui, das fällt mir schon manchmal schwer.
Genau, das dachte ich mir auch so. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Tweet eine Parodie war.
Im Nachhinein noch eine kleine Anmerkung zu dem Artikel 12. Sie haben natürlich mit diesem Leistungsschutzrecht auch die Marktmacht Googles gestärkt, ne? Weil jetzt natürlich für eine kleine alternative News-Sammelseite es deutlich schwerer geworden ist, zu existieren und zu entstehen. Deswegen.
Genau, das haben wir ja schon beim deutschen Leistungsschutzrecht gesehen, dass Riva dann quasi kurz danach weg war.
Genau, sie haben also quasi das, was sie erreichen wollten, nicht erreicht und haben den gestärkt, den sie damit eigentlich schwächen wollten. Und diese Menschen sind im Europaparlament mit Lobbyisten unterwegs und machen weiterhin Gesetze.
Genau. Und dann haben wir halt noch Artikel 13, weil es ja noch nicht schlimm genug ist. Aller schlimmen Dinge sind 13. Und beziehungsweise 17, weil ich glaube, die wurden jetzt nochmal umnummeriert in letzter Sekunde.
Ja, da geht es irgendwie um Übersetzungen und Dings. Aber alle reden immer von 11, 12 und 13 und das wollen wir so beibehalten.
Genau, die aller schlechten Dinge sind 13 und der Artikel 13 hält diese berüchtigten Upload-Filter eben nicht. Wie Axel Voss uns gesagt hat.
Nicht mit dem Wort.
Nicht mit dem Wort Upload-Filter. Okay. Sondern es ist nur eine Technik beschrieben, die ausschließlich durch Upload-Filter zu implementieren ist. Das hat Sascha Lobo schön als Metapher zusammengefasst. Er hat gesagt, ja, ich kann jetzt halt ins Gesetz reinschreiben, dass ich irgendwie in 8 Stunden von New York nach Zürich kommen muss. Dann ist es egal, ob ich dazu schreibe, dass es mit dem Flugzeug geschehen muss. Das folgt einfach daraus, weil es die einzige Methode ist, wie es geht.
Na, man könnte natürlich sehr viele Menschen einstellen, die alle Inhalte der Urheberrechte kennen und die dann auf Daumen hoch und Daumen runter klicken, wenn sie ein Bild sehen, was bei Facebook hochgeladen worden ist.
Also ich wäre dafür, dass wir die ganzen EU-Parlamentarier nehmen, die dafür gestimmt haben und die dürfen jetzt die YouTube-Uploads sichten. Wie viel waren es zurzeit? Irgendwie 2 Stunden Upload pro Sekunde oder sowas? Ah, ne?
Dann brauchen wir ein paar mehr Abgeordnete, glaube ich.
Ach, deswegen sind die Parlamente so groß.
Nee, aber eigentlich ist das hier sardonisches Lachen. Wir sind eigentlich ein bisschen niedergeschlagen heute nach dem Tag und Uploadfilter sind einer der Sargnägel des freien Internets im Moment.
Genau. So, wir waren jetzt bei September 2016 bei diesem Kommissionsentwurf. Das ist ja noch nicht das finale Gesetz, denn sowas läuft da durch einen langen Prozess durch. Aber es gab im Februar 2017, also ein halbes Jahr später, eine Reaktion und zwar einen offenen Brief von Rechtswissenschaftlern diverser Institute und Universitäten in der ganzen EU, die sich diesen Gesetzesentwurf durchgelesen haben und nachdem sie mit dem Facepalm fertig waren, haben sie dann aufgeschrieben, was so die wesentlichen Kritikpunkte sind und ich denke, den Link dazu sollten wir auch in die Shownotes reintun, denn das sind tatsächlich relativ kompakte 8 Seiten PDF, also irgendwie am Ende 4 Seiten Text, wo ich angefangen hatte, eigentlich Zitate rauszukopieren und irgendwann ist mir aufgefallen, ich habe einfach alles zitiert, weil es ist halt so wunderschön knackig alle Gründe zusammengefasst, warum dieses Gesetz von vorne bis hinten Schwachsinn ist, insbesondere halt Artikel 12 und 11 und Artikel 13.
Vielleicht nehmen wir sie nicht alle jetzt in die Sendung, ich habe noch 35 Minuten hier auf der Uhr.
Ja, keine Panik.
Okay.
Also bei Artikel 11 wird im Wesentlichen gesagt, zum Leistungsschutzrecht, dass die Kommission hier keinerlei Belege führt, dass diese praktisch gesehen Einschränkung des Zugangs zu Nachrichten, dadurch eben, dass man Google News quasi verbieten möchte, irgendetwas gegen diese sinkenden Umsatzzahlen der Presseverlage beiträgt. Denn der Kern soll ja hier, wie gesagt, sein, dass am Ende die Autoren mehr Geld bekommen. Und das geht halt im Zweifelsfall nur, wenn mehr Geld ausgegeben wird für Presseerzeugnisse. Irgendwer muss es ja bezahlen. Und es gibt halt einfach keinerlei Beleg, dass es irgendwas hilft, diese Regulierung. Und das ist ja vollkommen klar, weil in Deutschland und Spanien gab es das schon und es hat nichts geholfen. Im Gegenteil. Die Kommission hat dann argumentiert, dass die Presseverlage ja auch einen Beitrag, wie gesagt, zur Erstellung von Pressetexten leisten. Und das ist aber Quatsch. Die Kommission meint dann halt, ja, das ist ja so wie bei Produktionsfirmen in der Musik- und Filmbranche. Aber ich meine, der Beitrag, den ein Presseverlag leistet für so einen Artikel, das besteht im Wesentlichen daraus, dass man nochmal sagt, hier, mach mal noch einen schönen Anreißer vorne ran und vielleicht die Überschrift nochmal anders. Aber es ist ja überhaupt nicht so wie diese gesamtkünstlerische Leistung, die du bei einer Produktionsfirma hast, die in der Musikbranche tätig ist oder gar bei einer Filmproduktionscrew.
Im Wesentlichen kann jeder einen Zeitungsartikel schreiben, aber ihn zu veröffentlichen ist dann halt das Werk der Presseverlage.
Ja gut, ich meine, wenn du jetzt, kannst du natürlich jetzt auch sagen, Musik oder Film kannst du auch selber produzieren heutzutage. Nee, aber
technisch gesehen ist es sehr einfach, einen Text ins Internet zu stellen.
Ja.
Das wollte ich damit ausdrücken, egal welcher Güte.
Es gibt halt einfach nicht sehr viel extra Aktivitäten, die der Verlag da jetzt noch macht, die halt nicht durch die Autoren bzw. durch die Redakteure selber da gemacht werden.
Ach doch, früher bestimmt schon, also so Bürostellen und Schreibmaschine und dann musste das ja alles auf Papier und so. Aber da das Papier rückläufig ist und das Internet immer schneller und mehr Leute bedient, ohne dass die aus dem Haus müssen, hat sich das natürlich schon arg verschoben, der Anteil der Presseverlegerleistung.
Ja, und der Artikel, dieser offene Brief sagt halt auch, genau, entweder folgen halt aus diesem Leistungsschutzrecht in irgendeiner Form zusätzliche Zahlungen an die Verlage, dann wird halt der Anteil der Autoren kleiner, was ja auch das bei Artikel 12 dieses Problem ist. Oder es wirkt sich halt nicht finanziell aus auf die Verlage, aber dann bringt es ja auch nichts. Dann können wir es auch sein lassen. Und das sind alles grundsätzliche Fragen, die hat die Kommission, soweit ich das in meiner Recherche sehen konnte, auch überhaupt nicht beantwortet. Die gesamte Argumentation von der Befürworterseite besteht eigentlich im Wesentlichen aus Nebelkerzen. Also es wird dann halt gesagt, ja, aber wir sind doch hier für die Künstler. Und das ist halt einfach eine Schutzbehauptung, die in keiner Form substanziert wird. Es gab tatsächlich ein paar Sachen, die den Kreativen geholfen hätten, dem Gesetz. Aber das wurde eigentlich dann in den weiteren Phasen der Verhandlungen, vor allem im Trilog, dann, zu dem wir dann noch kommen, alles wieder gestrichen. Zum Beispiel, dass wir vielleicht eine etwas stärkere Verhandlungsposition gehabt hätten gegenüber den Verlagen, wenn es jetzt um Neuverhandlungen von irgendwelchen Vergütungen geht.
Habt ihr eine Prozentzahl der Einkünfte der Verleger, wie viel davon an die Künstler ausgeschüttet werden?
Der Verleger?
Ja, die Verleger kriegen alles Geld und wie viel davon kriegen die Künstler prozentual über den Daumen? Also ich habe mal was von 50% gehört, dass das genau die Zahl war, mit dem sie damals beim deutschen Gerichten gescheitert sind. Also schon ein relativ hoher Anteil. Und vielleicht ist das auch das Geld, was in die Lobbyarbeit fließt.
Ja, ich frage mich hier, was sie mit den anderen 50% machen. Ich meine, meine Position ist da. Nee, also ich meine, was sie mit den 50% machen, die sie selber behalten, weil wahrscheinlich Marketing und Lobbyarbeit. Also so wie bei der Pharmaindustrie dann halt, ne?
Also nagelt mich nicht fest auf die Prozentzahl. Ich habe es heute irgendwo gehört und fand sie doch sehr hoch. Aber wer mag, kann das ja mal recherchieren und uns zukommen lassen.
Genau, wir freuen uns über Leserbriefe. Die würden wir auch gerne mal vorlesen.
Oh ja, Briefe. Rieserstraße 32 in 01127 Pieschen, Dresden.
Dresden-Pieschen.
Dresden-Pieschen.
Ans Netzbiotop e.V. oder Chaos Computer Club Dresden.
Sehr gern.
Kommt alles irgendwie mal bei uns an.
Bitte keine Abmahnungen aus eigenem Interesse.
Genau. Und die wesentlichen Argumente gegen Artikel 13, diese Upload-Filter, die in diesem offenen Brief erklärt wurden, waren, dass halt eben genauso, dass halt eigentlich nicht argumentiert wird, warum jetzt eigentlich da Dinge geändert würden. Denn wir hatten halt diese Upload-Filter, die da gefordert sind, also dass halt, wenn ich was auf einer Plattform hochlade, einen User-Generated Content, also wenn ich zum Beispiel ein Video bei YouTube hochlade, wenn ich
ein
Foto bei Facebook oder Instagram oder bei Twitter oder auch nur einen Textpost, dann muss halt die Plattform jetzt nach dieser neuen Richtlinie, nach diesem Artikel 13, schon beim Upload prüfen, ob das ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist und das dann ablehnen.
Früher war es anders, ne? Dann haben sie einfach, wenn das jemand gemeldet hat, mussten sie das prüfen.
Genau.
Jetzt müssen sie es schon beim Hochladen.
Das ist eben diese E-Commerce-Richtlinie von 2000. Da wurde das Verfahren Notice and Takedown etabliert. Das heißt also, wenn der Rechteinhaber irgendwo sieht, dass eine Kopie, eine unautorisierte Kopie von seinem Werk irgendwo online steht, dann muss er eine Nachricht schicken an den Plattformbetreiber und der Plattformbetreiber muss dann halt auch unverzüglich, also halt innerhalb von kurzen Fristen darauf reagieren und das dann offline nehmen. Und der offene Brief hat halt kritisiert, dass das eigentlich nach allen Studien, die dazu gemacht wurden, sehr gut funktioniert hat. Also bei den größeren Plattformen gab es dann natürlich auch automatisierte Lösungen. Also bei YouTube gibt es so einen Upload-Filter ja schon, der heißt dann Content-ID. Und
da hat man dann auf Musik zum Beispiel gefiltert, die im Hintergrund lief oder so, und hat genau. Dann halt darüber dieses Urheberrecht an den Abspielrechten.
Da ist dann eben das Problem eben dieses Overblocking, denn und das würde ja jetzt gerade ein Problem sein, denn der Upload-Filter sagt halt, der Plattformbetreiber muss urheberrechtlich geschützte Werke wettfiltern, also Plagiate, die nicht erlaubt sind. Und im Zweifelsfall heißt das dann halt, dass man lieber zu viel blockt als zu wenig, denn wenn mal irgendwo, weil was nicht geblockt wird, kann es halt zu sehr empfindlichen Strafen kommen. Während halt, wenn jetzt mein absolut legitimes Video, was zum Beispiel eine Parodie ist oder was zum Beispiel ein Zitat ist von einem urheberrechtlich geschützten Werk, wenn das halt weggefiltert wird, dann passiert halt eigentlich YouTube nichts Schlimmes. Oder Facebook oder wem auch immer. Es ist halt nur für mich kacke, weil dann ist halt meine Meinungsfreiheit eingeschränkt. Das ist dann auch der Grund, dass tatsächlich auch der UN-Menschenrechtsbeauftragte sich gegen diese Richtlinie ausgesprochen hatte, dass halt hier eine Einschränkung der Meinungsfreiheit zu befürchten ist.
Oh je, das heißt, wenn ich jetzt ironisch irgendwie ein Musikvideo nachspiele, dann wird das definitiv
gefiltert werden. Wenn du die Melodie zu gut nachsingst und das dann Content-ID mitbekommt, dann ist es weg. Es gab ja auch schon Fälle, wo da mal jemand mal zum Test einfach mal 10 Stunden weißes Rauschen hochgeladen hat, also so das Rauschen, was man damals im Analogfernseher hatte, wenn er kein Signal hatte, davon mal 10 Stunden bei YouTube hochgeladen und kurz darauf hatten schon 5 verschiedene Firmen die Hand gehoben und gesagt, ja, da ist unser Urheberrechtsmaterial drin. Da ist doch hier der aktuelle Kylie Minogue-Song oder sowas.
So ein KI-System hat halt nur eine Trefferquote von, wenn es gut läuft, 99%. Und selbst wenn das so gut wäre, in Anführungsstrichen, dann sind die 1%, die es halt nicht oder falsch trifft, einfach eine Einschränkung allen dem.
Das ist ja auch so ein Scheinargument, was halt von den Befürwortern der Richtlinie gebracht wurde. Diese Filter seien doch 99% akkurat. Und da siehst du mal schon wieder, da haben die Leute keine Ahnung davon. Denn du kannst so einen Filter nicht mit einer einzigen Zahl beschreiben.
Ja.
Du brauchst halt mindestens immer die Sensitivität und die Spezifität. Und die Sensitivität heißt halt, von allen Urheberrechtsverletzungen, wie viele Prozent erkenne ich? Und das sind vielleicht diese 99%. Das ist das, was für die Urheberrechtsinhaber interessant ist. Wie viele von den Verletzungen werden tatsächlich weggeblockt? Und dann ist ja 99% gar nicht mal so schlecht. Aber für mich als Nutzer, der da was hochladen möchte, ist die Spezifität viel entscheidender. Nicht, wie viele von den Urheberrechtsverletzungen werden erkannt, sondern wie viele von den Sachen, die erkannt werden, sind eigentlich Urheberrechtsverletzungen. Und dies im Zweifelsfall eben sehr gering. Eher so 60-70%. Das ist dann eben dieses Overblocking, das dann halt in Kauf genommen wird, dass halt 30% noch zusätzlich weggeblockt wird, was eigentlich legal war, damit halt die hohe Sensitivität erreicht wird. Damit, wenn es halt mal was Urheberrechtsverletzendes ist, das dann auch wirklich zuverlässig erkannt wird.
Oh je.
Oh je, oh je. Genau, also es ergibt alles vorne und hinten keinen Sinn. Wir hatten dieses Notice- und Takedown-Verfahren. Das war absolute Rechtssicherheit für Anbieter von Diensten mit User-Generated Content, sei es groß, sei es auch klein. Denn auch ein kleiner Betreiber, der kann damit eigentlich relativ gut umgehen, da er ja dann auch weniger Nutzerschaft hat. Und die Nutzerschaft lädt vielleicht auch nicht so wahnwitzig schnell hoch, wie das bei YouTube der Fall ist. Das heißt, da kann dann in so einem kleinen Kaninchenzüchterforum oder in einem kleinen Tor-User-Forum
oder Chaos Computer Club Wiki,
wo es vielleicht irgendwie 100 User gibt, da kommt dann ein Moderator auch mit dem Sichten hinterher, weil es halt nur dann was zu sichten gibt, wenn auch jemand ankommt und sagt, hier ist eine Urheberrechtsverletzung, und dann guckt derjenige halt nach. Und dann kann er sich es auch leisten, mit Menschenverstand nachzugucken und dann zu sagen, nee, das ist hier in dem Fall Quatsch, das ist ein gültiges Zitat oder das ist eine gültige Parodie.
Okay.
Und völlig ohne Not will die Kommission, beziehungsweise hat ja die Kommission jetzt durchgesetzt, dass diese Rechtssicherheit aufgegeben wird und jetzt Uploadfilter quasi de facto eigentlich zwingend sind in Zukunft, sobald das dann in nationales Recht umgewandelt wird.
Was ab jetzt in einem Jahr spätestens sein muss. Oder? War das nicht bei Richtlinien in einem Jahr?
Zwei Jahre.
Na, dann haben
genau.
Wir ein bisschen.
Also bei EU-Gesetzen gibt es zwei grundsätzliche Varianten, nämlich Richtlinien und Verordnungen. Zum Beispiel die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die wir hier letztes Jahr auch im Mai im Penta-Radio ausführlich besprochen hatten, als sie in Kraft getreten ist. Das ist eben eine Verordnung. Das heißt, es ist wirklich ein Gesetz, was einfach so überall gilt in der EU. Eine Richtlinie hingegen ist halt so eine Leitmaßgabe, die dann in nationales Recht umgewandelt werden muss. Also es muss jetzt 28 neue Urheberrechte geben in 28 Mitgliedsländern oder wahrscheinlich 27 auf Basis dieser Richtlinie, die dann mit dieser Richtlinie irgendwie konform sein müssen. Und selbst wenn jetzt also in 3-4 Jahren meinetwegen beim EuGH, beim Europäischen Gerichtshof, ein Verfahren dann irgendwann vielleicht mal gewonnen wird und das EuGH sagt vielleicht, ja, das ist tatsächlich ein Eingriff in die Meinungsfreiheit und diese Richtlinie ist jetzt nicht verfassungsgemäß und wird verworfen, dann haben wir trotzdem noch diese ganzen Gesetze, die national umgesetzt wurden. Und die müssen wir auch alle noch wieder wegklagen. Also es ist schon sehr ärgerlich, dass jetzt dieser Kampf verloren gegangen ist, diese Richtlinie akzeptiert wurde. Denn der Kampf ist zwar keineswegs vorbei, aber er wird jetzt sehr viel kleinteiliger.
Naja, also demnächst sind Wahlen, Europawahlen, und eine neue europäische ein neues europäisches Parlament wird sich zusammenfinden. Theoretisch hätten diese Menschen ja die Möglichkeit, das dann noch zu stoppen, oder?
Genau, also das ist jetzt der nächste wesentliche Schritt, den man als Privatperson machen kann, der vielleicht nicht in den gesetzlichen Prozess noch involviert ist oder der vielleicht nicht in der NGO irgendwie sowieso die ganze Zeit den Finger am Puls hat. Geht jetzt gerne zu Spontandemonstrationen, so wie wir halt gehört haben in unserem Außenbeitrag, die jetzt heute Abend stattgefunden hat vor der CDU-Zentrale. Haltet den Protest weiter aufrecht, geht zu Wahlveranstaltungen und fragt die Abgeordneten, wie sie abgestimmt haben. Das wird jetzt auch noch öffentlich werden, wer jetzt dafür gestimmt hat und wer nicht. Das kann man auch rausfinden, zum Beispiel bei Julia Reda im Blog wird sicherlich verlinkt sein, bei pledge2019.eu wird sicherlich auch verlinkt sein.
Wird noch kommen, also die sind noch nicht fertig, das aufzuarbeiten. Also man hat es heute schon gesehen, wer für was gestimmt hat im Livestream, ich habe das nämlich geguckt. Aber die Aufarbeitung, dass man halt das jetzt gegenprüft mit den Abgeordneten, die zum Beispiel auch gesagt haben, dass sie dagegen stimmen auf Pledge EU 2019.
Pledge 2019.eu.
Oder so, genau.
Also vermeintlich wurde vorhin auf der Demo gesagt, dass wohl zumindest die deutschen SPD-Abgeordneten wohl jetzt geschlossen dagegen gestimmt hätten und von den Grünen hätten 2 dafür gestimmt.
Na, die Helga Trüppel wahrscheinlich da, ne? Oder wie sie heißt.
Ich hab's mir nicht gemerkt.
Also es gab da eine besonders profilierte Grünen-Politikerin, die sich da sehr hervorgetan hat, Helga Trüppel oder irgendwie sowas. Ich hätte den Namen ja aufschreiben sollen, das hätte ich eigentlich kommen sehen können, dass der Name irgendwann fällt. Die sich da sehr positiv für diese Richtlinie eingesetzt hat und auch absolut haarsträubende Äußerungen auf Twitter getätigt hat, irgendwelche Schwachsinnsbehauptungen, die keinerlei Substanz haben. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, ach geil, dann wähle ich jetzt halt nicht die Grünen, damit die Helga Trüppel endlich aus dem Parlament rausfliegt, aber sie geht sowieso aus dem Parlament raus, sie stellt sich nicht zur Wiederwahl. Sodass ich mal jetzt ihr einfach mal substanzlos unterstelle, dass das jetzt die Empfehlung ist für die Weiterverwendung in der Privatwirtschaft, dass sie dann vielleicht einen schönen Beraterposten bei irgendwelchen Presseverlagen oder so bekommt.
Also, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir in der geschichtlichen Herleitung noch immer im Jahr 2017.
Keine Panik.
Wir haben noch 22 Minuten.
Ja, wir gehen jetzt mal so ein bisschen die Station kurz durch, denn ich denke, wie gesagt, das ist ein...
Wir können natürlich auch eine Musik noch machen. Wir machen eine ganz kleine, kurze Musik. Viel Spaß mit dem Titel Death Row und wir hören uns gleich wieder. Nur echt mit dem Klick. Auch wenn die Künstler der letzten Audioschnipsel kein Geld bisher dafür bekommen haben von uns, dass wir sie gespielt haben, hoffe ich, dass ihr sie genossen habt. Wir machen jetzt weiter mit...
Genau, dem weiteren Gesetzgebungsverfahren. Denn jetzt, wie gesagt, hatten wir immer noch den Entwurf der Kommission. Und das ist halt so, wie wenn die Bundesregierung halt jetzt einen Gesetzesentwurf einbringt, dann diskutiert das Parlament erstmal wieder. Und da gibt es ja dann immer so zwei generelle Phasen, dass es erstmal sich im Plenum kurz angeguckt wird, vielleicht drei Phasen, es wird sich kurz im Plenum angeguckt und in die Ausschüsse überwiesen. In den Ausschüssen findet dann die fachliche Auseinandersetzung damit statt und es werden eventuell noch Änderungsvorschläge eingeworfen und eingearbeitet. Und am Ende kommt es dann zur Abstimmung ins Plenum. Und es sind halt hier in dem Fall relativ viele Ausschüsse involviert. Und als erster hatte sich dann im Februar die Berichterstatterin des Verbraucherausschusses im EU-Parlament zu Wort gemeldet und den Entwurf abgelehnt, aber das war halt nur die Berichterstatterin. Im März hat dann auch die Berichterstatterin des Rechtsausschusses das abgelehnt und das ist eigentlich eine relativ starke Ansage gewesen, denn der Rechtsausschuss ist hier federführend. Also es gibt halt immer einen Ausschuss, der federführend ist, wo dann die ganzen Änderungsanträge von den verschiedenen Ausschüssen zusammenlaufen und dann in eine Textfassung konsolidiert werden. Und der entscheidet dann am Ende über die Fassung, die dann in die Abstimmung ins Plenum geht. Und das ist halt in dem Fall dieser Rechtsausschuss. Im Juni 2017 hat dann auch der Parlamentsausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz mehrheitlich gegen die Upload-Filter gestimmt, aber nicht gegen das Leistungsschutzrecht. Das fanden die wohl okay. Im Juni ist dann auch ein wesentlicher Player aufs Feld getreten, nämlich Axel Voss. Der ist nämlich zum neuen Berichterstatter im Rechtsausschuss geworden, also zum federführenden Berichterstatter, denn die alte Berichterstatterin Komodini Kakia, ich hoffe mal, das war jetzt richtig ausgesprochen, der Kakia, aus Malta, hat das EU-Parlament verlassen und damit halt ihre Aufgabe als Berichterstatterin abgegeben an den bekannten Herrn Axel Voss.
Oje, ich hoffe, sie ist von freiwillig der CDU gegangen und wurde nicht irgendwie gegangen.
Naja, ich weiß nicht, ob das damals noch schon so wahrgenommen wurde, dass das so ein wesentliches, wegweisendes Gesetz ist.
Ja, doch
schon. Ich denke mal durchaus, dass das damals noch relativ viel Business as usual war, was da passiert ist. Im Juli hat sich dann auch der Parlamentsausschuss für Industrieforschung und Energie geäußert, hat einen halbgaren Vorschlag gemacht, um Uploadfilter so ein bisschen zu entschärfen, mit ein paar Ausnahmeregelungen, dass es so für kleine Unternehmen nicht so wichtig ist, und wurde aber so nicht richtig aufgegriffen, soweit ich das mitverfolgt hatte.
Also bisher hat noch keiner gesagt, das ist so richtig geil, oder?
Ja, die waren alle so ein bisschen
Okay.
Im Juli kommt dann der Parlamentsausschuss für Kultur und Bildung und sagt, Moment, wir können noch einen draufsetzen, wir machen Uploadfilter noch schlimmer. Die sollen nämlich auch für Cloud-Dienste wie Dropbox und iCloud oder zum Beispiel Nextcloud gelten. Also wo du eigentlich nur komplett private Daten hochlädst, die sollen jetzt auch Uploadfilter machen müssen.
Naja gut, du kannst da auch teilen, ne? Aber wenn die natürlich die privaten Daten auch durchfiltern, wäre das natürlich...
Genau.
Damit kann man ja auch seine private MP3-Dateien-Sammlung einfach mal backuppen.
Genau, das ist dann einfach
vollkommen legal.
Ist ja dann auch,
Privatkopie und sowas existiert ja immer
so
noch.
Wie deine Privatkopie unterschieden werden muss von irgendwas, ist vollkommen unklar, aber sollte halt trotzdem gemacht werden. Das wurde aber zum Glück, glaube ich, tatsächlich nicht in den Entwurf übernommen. Im November hat der Parlamentsausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres tatsächlich mal was Sinnvolles beigetragen und hat gesagt, was soll das mit den Upload-Filtern? Notice und Takedown ist doch eigentlich vollkommen effektiv und reicht aus und ist eine sinnvolle Rechtsgüterabwägung zwischen allen Beteiligten, zwischen den Urhebern, den Verlagen, den Plattformanbietern und den Nutzern. Warum lassen wir das nicht einfach? Im Mai hat dann der Europäische Rat eine Verhandlungsposition beschlossen, und zwar komplette Hardliner pro Leistungsschutzrecht, pro Uploadfilter. Der Rat ist jetzt hier so quasi das dritte Organ, was mit beteiligt ist, neben der Kommission, was quasi die europäische Bundesregierung sozusagen ist, und dem Parlament eben, was halt vergleichbar zum Bundestag ist, ist der Europäische Rat, so ähnlich ein bisschen wie der Bundesrat. Der setzt sich zusammen jeweils aus den Fachministern der einzelnen Nationalregierungen. Also halt zum Beispiel würde es da halt die Runde geben aus den 27 Justizministern, wenn das jetzt zum Beispiel das Justizministerium betrifft, soweit ich weiß, ne? Mhm. Erzähle ich das jetzt gerade richtig? Ja, ich glaube schon. In dieser Verhandlungsposition des Rates hat Deutschland dann gegen den Entwurf gestimmt, also gegen Leistungsschutzrecht und Uploadfilter insbesondere, denn der Koalitionsvertrag hat Uploadfilter eigentlich klar abgelehnt. Das ist ja schon Mai 2018, also das ist dann schon die große Koalition, wenn ich das jetzt, ja genau, das ist schon die aktuelle große Koalition. Die war ja im März 2018 in Kraft getreten.
Im Koalitionsvertrag übrigens aus Gründen der SPD drin stand, dass Uploadfilter nicht verhältnismäßig seien.
Was tatsächlich mal, also das ist ja das Grundproblem der SPD, die sagen zwar prinzipiell immer mal wieder richtige Dinge, aber sie fallen dann halt um, und das ist ja hier wieder genauso passiert. Denn das Bundesjustizministerium hat sich dann kompromissbereit gegeben, hat gesagt, vor diesem Hintergrund ist die Bundesregierung in Brüssel allenfalls dann bereit, über präventive Maßnahmen zur Sichtung von illegalen Uploads, also Uploadfilter, zu sprechen, wenn diese erforderlich und verhältnismäßig sind und sehr zielgerichtet zum Einsatz kommen und dass ein Overblocking durch klare technische Standards vermieden wird. Von besonderer Bedeutung ist darüber hinaus ein wirksames Beschwerdeverfahren für Nutzer. Das kennen wir ja jetzt schon bei YouTube, wenn der Content-ID sagt, dein weißes Rauschen da enthält aber Musik von BMG, hast du keinerlei Recht, das irgendwie anzufechten. Das ist halt einfach eine private Rechtsdurchsetzung. Da kommst du nicht gegen an. YouTube ist halt Polizist, Staatsanwalt und Richter in einer Person und macht da halt ein völlig unrechtsstaatliches Verfahren. Und das soll jetzt halt ins Gesetz geschrieben werden. Und das hatte das Justizministerium noch so ein bisschen Skepsis, aber man kann natürlich den Fortschritt nicht aufhalten. Im Juni 2018 hat der Rechtsausschuss, also der federführende Parlamentsausschuss, seine Änderungsanträge alle beschlossen und hat sich auch klar pro Leistungsschutzrecht, pro Uploadfilter positioniert. Und damit war das Ganze dann fertig soweit und konnte zur Abstimmung ins Plenum gehen. Dort ist die Abstimmung dann im Juli gescheitert tatsächlich. Da mussten wahrscheinlich nochmal kurz reingeschlossen werden, denn September, zwei Monate später, gab es dann nochmal eine Abstimmung. Da gab es dann eine breite Mehrheit für das Gesetz. Allerdings hat man gesehen, mit Rissen durch fast alle Fraktionen. Das heißt also, da haben tatsächlich Leute schon eine ziemlich starke Meinung gehabt, denn in vielen Fällen bei der ganzen Fülle von Gesetzen guckt sich ja keiner alles detailliert an, sondern die stimmen halt meistens mit ihrer Fraktion. Das, ich meine, das würde ich auch machen, wenn ich jetzt Urheberrechtsexperte bin und muss jetzt über Fischereirichtlinien abstimmen, dann frage ich halt meine Fraktion, was die dazu sehen und stimme dann halt auch so ab. Und da gab es aber schon Risse in fast allen Fraktionen, dass manche dafür waren, manche dagegen, dass es nicht so richtig klar war, wo jetzt am Ende die Grenzen verlaufen. Aber das Plenum hat im Wesentlichen zugestimmt. Es gab halt eine Mehrheit für den Entwurf. Und damit ging es dann in den Trilog, denn der Rat hat dann kurz darauf auch darüber abgestimmt und hat nicht zugestimmt. Es gab da einige Länder, die gegen diesen Entwurf waren, unter anderem auch Deutschland, wie gesagt. Und deswegen kam es dann zum Trilog.
Der Trilog ist auch so ein komisches Rechtskonstrukt, der eigentlich gar nicht so in unserer...
Doch.
Ja, also es hat sich so gebildet, dass das passiert. Das
steht in den Verordnungen.
Ja,
drin. Ja. Okay. Ich habe das auch nochmal recherchiert, weil mir das auch so im Ohr klang, dass der Trilog eigentlich auch nur so ein informelles Konstrukt ist. Aber es ist tatsächlich im Gesetzgebungsverfahren vorgeschrieben. Mhm. Und das hat halt dieselbe Rolle wie in Deutschland, wenn jetzt der Bundestag abstimmt über ein Gesetz und es ist ein Gesetz, wo auch der Bundesrat zustimmen muss, weil es die Länder betrifft und der Bundesrat stimmt nicht zu, dann kommt es in den Vermittlungsausschuss.
Ah, okay.
Und der ist halt dann besetzt mit Mitgliedern vom Bundestag und Bundesrat. Und da wird dann eine Kompromissfassung gebildet, die dann nochmal von beiden Kammern abgestimmt wird. Und der Trilog ist quasi genau dasselbe. Also das Parlament entsendet Mitglieder, der Rat entsendet Mitglieder und dann wird halt eine Kompromissfassung erarbeitet unter Moderation der Kommission. Deswegen haben halt alle drei Parteien dabei, deswegen heißt es Trilog.
Wer mag, kann sich ja noch den Vortrag von Martin Sonneborn auf media.ccc.de anschauen vom 35C3. Da wird dieses gesamte Gesetzgebungsverfahren erklärt, auch wenn ich dort im Ohr habe, dass der Trilog als nicht ganz so sinnvoll oder ist, auf jeden Fall habe ich meine Informationen her, dass das nicht ganz so passt von diesem Vortrag. Aber naja.
Also was man am Trilog auf jeden Fall kritisieren kann, ist, dass sehr viel hinter verschlossenen Türen abläuft. Ja. Da gab es auch schon Urteile von dem EuGH, glaube ich, dazu, dass da mal ein bisschen mehr Transparenz rein muss in die Sache und das wird natürlich wie immer sehr zögerlich umgesetzt, weil bei Transparenz ist man immer nur flott dabei, wenn es um die Transparenz der Bürger geht, nicht um die Transparenz der Gremien, die uns eigentlich hier regieren sollen, beziehungsweise die wir ja eigentlich kontrollieren sollen, denn wir sind ja eigentlich der Souverän, aber gut, das kennen wir ja alle, ne? Es gab also diesen Trilog, der lief von Oktober 2018 bis Februar 2019, also bis letzten Monat. Und es gab, im Januar sah es noch so aus, dass 11 EU-Länder weiterhin gegen die Richtlinie sind. Das waren Deutschland, Belgien, die Niederlande, Finnland, Slowenien, Italien, Polen, Schweden, Kroatien, Luxemburg und Portugal. Und der Grund dafür ist, dass sie die Rechte der Nutzer nicht hinreichend geschützt gesehen haben. Und ich denke mal, dass es auch so lange gedauert hat, bis es eine Einigung gibt, war durchaus ein Erfolg der öffentlichen Proteste, denn man war sich eigentlich schon mal fast einig gewesen, aber dann wurde dann doch wieder diskutiert, ob man das noch ein bisschen entschärfen kann und es wurde diskutiert, ob man eine Ausnahme für kleine und mittelständische Unternehmen hinzufügt, was natürlich absolut Klischee ist, denn zum Beispiel, dass es auch privat betriebene Plattformen gibt im Internet oder von gemeinnützigen Vereinen, das wird natürlich überhaupt nicht gesehen. Für die Regierung sind das alles nur irgendwelche Märkte für Unternehmen, nicht einen Kommunikationsraum, in dem sich Menschen frei zusammenschließen, ihren Interessen gemäß und ihren politischen Ausrichtungen gemäß. Das kann man an dieser Diskussion sehr exakt verfolgen. Das ist ja eigentlich quasi auch eine Lex YouTube aus Sicht vieler Befürworter. Die wollen einfach, dass Google hier bezahlen soll, dass keine Geschäftsmodelle mehr auf Diebstahl aufbauen sollen, weil sie sich irgendwelche Sachen dabei fabulieren und nicht wissen, wie YouTube eigentlich funktioniert und dass das auch ein Marktplatz ist, wo Kreative sich selber ihre eigene Öffentlichkeit suchen können, dass es Leute gibt, die gerade erst durch YouTube bekannt geworden sind, ihr Geschäft aufgebaut haben und dann auch außerhalb von YouTube erfolgreich geworden sind.
Vor allen Dingen deutlich erfolgreicher mittlerweile als so die durchschnittliche lokale Zeitung, ne? Also wenn du da sowas hast wie Gronkh oder Bibis Beauty Palace, die Schöpfungshöhe möchte ich da jetzt nicht so groß diskutieren, aber deren Reichweite ist halt deutlich höher als so die der FAZ und anderer Zeitungen.
Ja, ne? Also Gronkh gucken wahrscheinlich mehr Leute als irgendwie Phoenix.
Ja, wahrscheinlich aber nicht so viele Politiker, weil genau. Sie dann wahrscheinlich verstehen würden, was für Macht eigentlich diese Leute haben. Ne? Sie können ja auch Informationen vermitteln, sie könnten sich ja auch hinsetzen und das aktuelle Geschehen zusammenfassen und auch, dass es passiert halt im Rahmen dieser Urheberrechtsreform. Dass halt die YouTuber aktiv dazu aufgerufen haben, dass man protestiert und auch nur deswegen sind wahrscheinlich auch viele junge Leute gekommen, weil man sie über die FAZ hätte nicht erreichen können.
Naja, aber das findet halt nicht in der Lebensrealität dieser Politiker statt und deswegen ist es noch vollkommen plausibel, dass die dann fabulieren von wegen, die sind alle von Google gekauft. Weil sie halt nur sehen, dass da irgendwelche Leute auf diesen Plattformen da plötzlich Millionen Views haben. Dass das halt schon immer so ist, wissen sie ja gar nicht. Ne?
Also ich glaube, dass viele konservative Politiker das wirklich mit einem reinen Gewissen versucht haben, das umzusetzen, aber absolut, da nicht weit genug mitgedacht haben, weil sie wahrscheinlich mit der falschen Information und der falschen Realität.
Diese Fabulierung von 450 haben. Euro Demogeld, die Leute angeblich bekommen haben, ist ja
das... Halt, habt ihr euer Demogeld abgeholt?
Nee, habe ich
den
nicht.
Den Stempel auch? Nee. Ja. Boah, schade. Also das ist natürlich an den Haaren herbeigezogen. Genau, aber
das kommt ja daher, dass EDRI, also die European Digital Rights Initiative, also eine Nichtregierungsorganisation, die halt für Freiheit im Internet kämpft,
lobbyiert.
Auf EU-Ebene lobbyiert, hat halt ein paar Freiwillige nach Brüssel geschickt und ihnen 450 Euro Reisekostenerstattung
gegeben. Nein, sie haben ihren Mitgliedern und Freiwilligen angeboten, zu einer Lobbytreffen nach Brüssel zu kommen, was ein total üblicher Vorgang ist und was zum Beispiel bei anderen Lobbyvereinen, also zum Beispiel der GEMA, die zahlen genau auch diese 450 Euro und natürlich bei allen Pharma, also alle anderen Lobbyisten haben natürlich auch Reisekosten.
Alle Wirtschaftsunternehmen, Plattformen und Verlage und sowas haben ständig Lobbyisten sitzen in Brüssel. Nicht nur irgendwie mal, wenn es mal um ein Gesetz geht, sondern jeden Tag, 365 Tage im Jahr sind die da und sprechen fünf Sprachen fließend und sind mit den Abgeordneten beim Frühstück und beim Mittagessen, beim Abendbrot. Aber wenn mal für zwei Tage mal die Zivilgesellschaft ihre Lobbyisten schickt, weil sie sich einfach nicht mehr leisten können, dann ist es sofort von Google gesteuert und von Russland und was weiß ich nicht alles. Aber genau, noch da die Sendung gleich vorbei ist, noch dieses letzte Argument, dass Google bezahlen soll. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, denn Google wird verdienen an dieser Sache, wenn Uploadfilter wirklich so kommen, wie es jetzt im Gesetz quasi drin steht, effektiv. Dann wird Google der Einzige sein oder vielleicht gerade noch Facebook nebenan, die diese Upload-Filter so anbieten können. Und auch als kleiner Plattformbetreiber werde ich nicht daran vorbeikommen, bei Google diesen Upload-Filter einzukaufen. Und das heißt, ich muss meine ganzen Daten alle durch Google durchschleusen, damit sie den Upload-Filter machen können. Und die können mir alles wegfiltern, was sie wollen. Und ich habe da keine Handhabe dagegen.
Ja, es gibt da eine kleine Ausnahmeregelung für die ersten 3 Jahre und für Umsatz unter 10 Millionen oder sowas.
Plattformen, die jünger als 3 Jahre sind. Was heißt also, dein Kaninchenzüchterforum, das es seit 4 Jahren gibt, ist halt leider ein zu großer Konzern und muss leider jetzt auch Upload-Filter implementieren.
Ist natürlich auch ein super Weg, halt Leute zu zensieren und zu überwachen. Ne? Also wenn man als Regierung einen großen Konzern dazu verdonnern kann, 20% seines Internetverkehrs zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise damit man auch weiß, dass es die richtigen 20% sind, dass man in 100% des Verkehrs mit reinguckt, dann kann man natürlich auch sehr zentral, sehr schön an solchen Punkten Abhöreinrichtungen einrichten.
Genau. Aber Leute, wir sind jetzt schon wieder fast am Ende, deswegen machen wir es jetzt ganz schnell. Es ist jetzt zwar beschlossen, diese Richtlinie, aber wie gesagt, wir haben im Mai, 25. oder 26. Mai, haben wir Europawahl. Das heißt, geht zu den Wahlveranstaltungen hin, fragt die Politiker, wie haben sie abgestimmt zur Urheberrechtslinie? Warum hat ihre Partei nicht mit ihnen abgestimmt, wenn sie dagegen waren und die Partei vielleicht dafür? Ne? Was soll denn das? Wer von wem wird das denn so, wurde das denn so alles gemacht? Und stimmt gegen die Parteien, die diese Gesetze mit beschlossen haben, stimmt gegen die Person. Ich glaube, man kann aber in Deutschland nur gegen die Parteien stimmen, weil es nur Listen gibt. Und ich denke, es ist eigentlich eine positive Entwicklung. Ja. Wir hatten jetzt 200.000 Menschen auf der Straße am Samstag in ganz Europa, die demonstrieren gegangen sind. 40.000 in Berlin, 40.000 in München, hier in Dresden waren es 5.000. In vielen anderen europäischen Ländern gab es auch Demonstrationen. Und dazu haben wir noch 300.000 gegen Versagen in der Klimapolitik auf der Straße. Das könnte jetzt der Beginn einer echten politischen Zeitenwende sein, wo die junge Bevölkerung sich für ihre Themen einbringt und in der Politik sichtbarer wird. Und jetzt müssen wir den Druck aufrechterhalten.
Und über 5 Millionen haben eine Online-Petition gegen diese Richtlinie.
Genau, die größte Petition aller Zeiten.
Ja. Wir haben gerade harte Konkurrenz. Es gibt ja gerade ähnlich viele Unterschriften in Großbritannien gegen den Brexit.
Auch das ein absolutes Fanal für die EU, denn es wird ja auch vorgeworfen, dass das alles EU-Gegner seien, die demonstrieren. Das ist ja vollkommen Quatsch. Ich glaube fest an die EU als Friedensprojekt. Aber wir müssen da jetzt alle ein bisschen mehr politischen Einsatz zeigen.
Und ganz wichtig, lass den Kopf nicht hängen, sondern bleibt aktiv.
Genau. Und ganz wichtig, nie mehr CDU.
Damit entlassen wir euch in die Woche.
Tschüss.
Bis demnächst.
Ciao, ciao.
Tschüss. EU, EU, EU.